Über Geschmack lässt sich bekanntlich sehr gut streiten und die Kack- und Sachverständigen sprechen heute über Filme und Regisseure, die man gerne hasst. Darüber, was beim Filmemachen so alles richtig schief gehen kann und über die Sehgewohnheiten von türkischen Bauern. Viel Spaß bei Folge 23, Filme und Regisseure aus der Hölle. Ich bin Fred und das hier ist der Podcast mit Klugschiss. Hier sind die Kack- und Sachgeschichten.
Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert.
Darüber wird man in 1000 Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten.
Geh, weißt, also mit den Kock- und Sorg-Geschichten, also das hat doch keine Qualität, ist doch scheiße. Was die doch sorgen und die sind so überheblich und das geht doch nicht.
Mhm. Na. Wie beurteilen Sie die Kameraarbeit?
Das also in dem Vampir-Folgen-Video, das hat doch nichts von den Großen. Also wenn du es jetzt anguckst, den Balhaus, das waren noch richtige Kameramänner, also. So, ein Hutzenbotzen.
Ein Hutzenbotzen.
Ein Hutzenbotzen. Ein Hutzenbotzen. Gell?
Ja. Ja, herzlich willkommen zu den Kack- und Sachgeschichten, Folge 23.
Bom, bom, bom. 23. Film, kennt ihr nicht?
Ja, doch.
Wir sind im Kack- und Sach-Studio im schönen Hamburg-Barmbek. Mit mir zusammen Tobi.
Hallo.
Richard.
Servus.
Und moin. Und ich bin Fred. Und das erste Mal, dass ich mich selbst vorgestellt habe. Und wir reden heute über Regisseure und Filme aus der Hölle.
Bam, bam, bam. Wohlgemerkt, keine Horrorfilme.
Keine Horrorfilme.
Bam, bam, bam. Also ich meine jetzt nicht generell, sondern es geht nicht um Horrorfilme, sondern
Einfach horrormäßige Filme. Grottige Horrorfilme.
Ja. Über Filme, die sich uns die Fußnägel hochrollen lassen. Ja. Wir sind in den letzten Folgen immer echt voll schnell immer ins Thema rein. Hat trotzdem zum Beispiel bei der Vampir-Folge haben 3 Stunden lang nicht mal ansatzweise gereicht, um dieses Thema erschöpfend zu besprechen. Keine Angst, wir werden heute deutlich kürzer bleiben. Wir haben in letzter Zeit kaum über uns selbst gesprochen. Also über uns als Podcast und uns als Projekt, über die Kack- und Sachgeschichten selbst. Und möchte ich jetzt mal kurz an den Anfang stellen. Wir haben eine tolle Woche hinter uns. Wir hatten ja die Folge mit Alexi Bexi, unserem YouTube-Star, darf ich ja nicht mehr sagen.
Unser Nutella geschmierten Medienmuschi.
Ja, ja, YouTube-Taschenmuschi Alexi Bexi. Und
ich hoffe, das setzt sich durch. Ne?
Und der hat die Folge natürlich retweetet und geteilt. Und dadurch haben wir jetzt, glaube ich, viele, viele neue Fans dazu bekommen. Wir haben uns schamlos an ihn, an seine Folge rangehängt. Außerdem.
Als ein Medienz.
Ja. Außerdem habe ich ein kleines Lied aufgenommen zur 200. Folge des Podcasts Hoaxilla, das da erwähnt wurde. Ich glaube, da haben auch ein paar sind auf uns aufmerksam geworden.
Streichelst du dir gerade die Nippel?
Ich streichle dir jetzt tatsächlich gerade die Nippel, während
Alter,
ich das mache.
Was geht denn mit dir?
Und nein, das geilt mich schon ein bisschen
auf. Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ich dachte, er zieht da so eine Kordel zurecht.
Also, herzlich willkommen.
Ich sehe das nur im Augenwinkel, Mann.
Herzlich willkommen alle neu dazugekommenen, alle, die uns neu kennengelernt haben. Genau. Es war ganz viel los bei uns bei Facebook und bei Twitter diese Woche.
Unsere Dreck.
Downloadzahlen sind förmlich durch die Decke gestiegen. Wir sind nochmal in ein neues Universum vorgedrungen. Penetriert haben wir das sozusagen. Und damit kommen wir gleich zu der Online-Umfrage, die wir gemacht haben. Wir haben eine Online-Umfrage bei Facebook hochgestellt, wo sich unsere
von Penetration in anderen Universen zu Online-Umfragen.
Ja.
Geil.
Das finde ich sehr plausibel.
Bester Übergang aller Zeiten. Okay.
Und wir haben so einen Online-Poll gehabt, wo unsere Hörer sich entscheiden konnten bezüglich der nächsten Themen. Ist auch schon ein bisschen her, fast einen Monat. Ich habe das absichtlich ein bisschen länger laufen lassen. Es sind über 200 Stimmen zusammengekommen. Und auf Platz 1, meist gewünscht, der Hörer, schlimmste Filme und schlimmste Regisseure,
yay,
über was wir heute sprechen.
Ja?
Mit 11% der Stimmen.
Ein Thema, dem wir lange schon entgegenfiebern, weil Fred niemals überzeugt davon war erst.
Ja, ich bin noch nicht ganz überzeugt von dem Thema. Ich hoffe, das wird nicht so eine Folge, wo wir 1,5 Stunden nur hirnlos abhaten.
Doch, genau, doch so wird genau, das, genau, wie bei,
genau so wird es passieren.
Genau wie bei Independence Day. Das
ja. Ja gut, aber ne, Moment, ich bin ja eigentlich, wir sind ja alle Fans von abhaten, aber wenn schon haten, dann mit Content.
Ja,
das
natürlich.
Schmutzwort.
Ich setze mich hier doch nicht hin und sage, ja, genau. Ich finde es.
Folgende Filme sind scheiße. Transformers 1, Transformers 2, Transformers 3, Transformers 4.
Das geht jetzt noch eine Stunde so weiter.
Also,
ja. Mhm.
Ja. Also wir haben die Hörer auch bei Facebook gefragt nach den schlimmsten Filmen aller Zeiten und das ist voll durch die Decke gegangen. Da gab es fast 50 Kommentare bei dem Facebook-Like, etliche Twitter-Tweets. Soll ich einfach mal so ein bisschen vorlesen, was die Hörer da so reingeschmissen haben in den Ring?
Darf ich mich direkt über einen aufregen, den ich gelesen habe?
Gerne.
Hat irgendwer gesagt, unter ne, schlechtesten Filme, Tim Burtons Batman.
Ja, mhm. Das da habe ich auch kurz absolut nicht verstanden. Es tut mir leid, wer auch immer das gesagt hat, du hast keine Ahnung. Hör uns bitte nicht weiter.
Tim Burtons Batman, das war der zweite, ne?
Das war der erste.
Der erste.
Der mit
Jack Nicholson.
Und also den zweiten hat auch Tim Burton gemacht, aber der hieß ja Batman die Rückkehr.
Ja, den, stimmt. Batman die Rückkehr fand ich nämlich scheußlich.
Ich mag ihn auch.
Der allererste Batman-Kinofilm.
Fantastisch.
Ja, der war doch super.
War der Hammer.
Herrlich.
Also jetzt der allererste Batman-Kino, ich weiß gar nicht, war der Adam West-Film, war das auch ein Kinofilm? Hier, Batman rettet die Welt?
Nee, das war eine Serie.
Ich glaube, das war auch ein TV-Spiel.
War das die?
Aber das war ein Film. Ich weiß nicht, ob es ein Kinofilm war. Vielleicht war es auch einfach nur ein Fernsehfilm. Jetzt, Schande über mein Haupt als Batman-Fan. Aber auf jeden Fall, wer den ersten Batman-Film nicht mag, es tut mir leid, du hast kleine Eier.
Ja.
Der gut. Also wirklich, Jack Nicholson ist schon beim blassen Mondlicht mit dem Teufel getanzt. Oh, guck mal.
Ja. Fand ich als Kind herrlich. Fand ich als Kind herrlich, finde ich immer noch toll.
Ja.
Cool. Ich lese mal ganz wild vor. Zum Beispiel. Bei Facebook schrieb Hörer Tim, alle Marvel-Filme, Blade ausgenommen. Blade 2 und 3 dafür umso mehr.
Oh ja.
Ja, die waren wirklich
richtig
scheiße.
Da kann ich wirklich nur zustimmen. Der erste Blade war aber auch noch richtig geil. Also da haben sie ja auch, da fand ich auch dieses Ganze, das war ja noch, als er dann immer gesagt hat, ja, Deadpool, erster Comicfilm ab 18. Nee, der erste Blade, der war auch ab 18 und der stand sogar auch eine Zeit lang auf dem Index.
From Hell war auch ab 18, ist auch eine Comicverfilmung.
Ja, aber das ist ja ein Graphic Novel dann ja auch.
Nee, ändert ja nichts dran. Nur, also ich fand ehrlich gesagt Blade 1 auch nie so pralle. Also
ich fand den so,
die Story war mega cool. Die
Action-Szenen
waren cool, aber es gab halt, Immer wenn ich an Blade denke, muss ich an diesen letzten Move denken, wo dieses Serum-Zeug in dieser komischen arenamäßigen Kanalisation, wo die da stecken, runterfällt.
In dem Tempel. In dem Vampir-Tempel.
Genau, in diesem Vampir-Tempel.
Oder Magra, der Blutgott erwirkt.
Ja, komm. Und dann fallen diese Spritzen, diese Fiolen da runter und er macht einen total lächerlichen Drehmove, um die so hintenrum aufzufangen und dann in ihn reinzukicken. Also
und deswegen ist der Film scheiße, oder was, Tobi?
Nein. Aber irgendwie auch schon. Aber das liegt, weil das so überzogen war an der Stelle, möglichst cool zu sein, dass ich das das hat mich so genervt. Lass mal gucken schon. Obwohl ich den Frost zum Beispiel.
Deacon Frost cool auch gewählt damals. Teen Choice Award. Bester Comic-Bösewicht aller Zeiten.
Oh, über den Teen Choice Award und diese anderen Teenie Awards will ich später noch ablästern. Twitter-User Wunderbayer. Auch schon ein schöner Name.
Also warte mal, um mal kurz den Strich drunter zu ziehen, ich unterstütze Tim da vollkommen, weil der zweite Blade war für den Arsch und Blade Trinity, also sorry, wer Dracula Drake nennt, der hat sich anders
gedacht.
Vergiss ihn.
Twitter-User Wunderbayer nennt Dirty Dancing.
Ja.
Kann ich ihm auch nur vollkommen zustimmen. Finde ich einen der überschätztesten Filme aller Zeiten.
Ich habe den tatsächlich einige Male gesehen. Ich muss sagen, der ist so langweilig.
Darfst du überhaupt hier mitmachen? Du hast Twilight gelesen und fandest es nicht schlecht.
Ja, Twilight.
Tobi, wieso hast du Dirty Dancing mehrmals gesehen? War das so ein Aufreißding? Oder?
Ja, das war der
Lieblingsfilm meiner ersten bevor es Netflix und Chill gab, war das noch der DVD-Abend.
Da muss ich jetzt ständig Dirty Dancing gucken. Und was soll ich sagen? Der Film, also ich kann es irgendwie nachvollziehen, warum die ganzen Mädels, und ich sage bewusst nicht Frauen an der Stelle, da voll drauf abgehen.
Ist total überschätzt. Also zu Dirty Dancing sagen wir mal, es ist sehr zielgruppenspezifisch.
Ja, das kann man so sagen.
Ja, aber es ist halt einfach so, wie gesagt, ich persönlich finde mega überzogen. Da sollen sich die Leute lieber tatsächlich sowas Dusseliges wie Grease oder sowas angucken.
Ja, aber das ist ja eine völlig andere Idee. Ja,
wieso? Es ist auch so eine Teenie-Liebes-Scheiße dann auch so. Und da muss ich nicht hier eine haben, die mit einer Melone irgendwie rumrennt und wo dann so solche, ganz schön diese Cheesy-Sätze dann hier, mein Baby gehört zu mir.
Oh, ja,
so eine Kacke dann da immer kommt. Nee, ich fand den Swayze
ja,
da. Und Swayze hat den Film ja auch gehasst. Der hat ihn auch gehasst ohne Ende.
Swayze hat auch ziemlich coole
polarisiert Filme, halt ohne Ende. Hier, Mac Göver nannte Prometheus.
Prometheus?
Also Prometheus hat die komplette Alien-Serie beschmutzt. Gerade daher doppelt enttäuschend. Stimme ich absolut zu, MacGyver.
Naja, muss
Prometheus oder Prometheus hasse ich wie die Pest.
Ich finde, da muss man differenzieren, weil Prometheus, was mich halt so geärgert hat, ist, dass es als Alien-Film Marketing dafür gemacht haben, dass sie halt groß gesagt haben, ist hier die Anfangsgeschichte zu den Alien-Filmen. Und am Ende dann ja sogar Ridley Scott nach hinten gegangen ist, gesagt hat, nee, so war das eigentlich niemals gedacht so richtig. Ich habe immer gesagt, das ist hier kein Alien.
Ja, und trotzdem. Aber, also
und da muss ich sagen, unter dem Aspekt, muss ich sagen, fand ich ihn eigentlich ziemlich geil.
Also völlig, völlig unabhängig von diesem, ich erwarte einen der Xenomorphen zu sehen. Die wenigsten Leute wissen, dass diese, alle sagen immer nur die Alien aus den Alien-Filmen, die heißen Xenomorphe. Ich möchte, dass Aliens bei den Kack- und Sachgeschichten korrekt benannt werden, Freunde. ich habe nie erwartet, da großartig jetzt Xenomorphe zu sehen. Ich fand den Film trotzdem mega ätzend, weil er einfach von vorne bis hinten überhaupt gar keinen Sinn ergibt, weil tausend Logiklöcher drin sind und weil er am Anfang eigentlich eine geile Erwartung aufbaut, aber auf diesem Planeten ist einfach alles völlig, völlig belanglos.
Ja.
Völlig, also
Das Geilste fand ich, als ich den Film damals gesehen habe, war auch irgendwie die Zusammenstellung der Crew, die da mitnehmen, die auf eine ewig lange, sauteure Reise schicken, um diesen Planeten zu erforschen, weil sie halt hoffen, da irgendwelche Erkenntnisse rauszugewinnen und haben einen Biologen und einen Geologen dabei, erstmal einen Geologen, der in seinem Raumhelm kifft.
Ja.
Der nichts mit irgendwelchen Räumen, geschweige denn dem Planeten, in irgendeiner Art und Weise anfangen kann. Und der Biologe, der Schiss hat vor einer Leiche, aber total cool ist, wenn dieses erste Alien-Vieh, was den immer ins Gesicht springt, da irgendwie rummacht und ihm dann, glaube ich, auch die Hand oder irgendwas abbeißt oder ihm ins Gesicht springt, was auch immer. Ich weiß es leider auch nicht mehr genau. Dann halt total fasziniert, obwohl dieses Ding eindeutig gefährlich ist, auf einem fremden Planeten. Und also das finde ich ja geil. Aber von einer Leiche hat er Angst.
Ich finde, über den Film oder allgemein über die Alien-Filme sollten wir auch mal eine Kack- und Sachgeschichte machen. Definitiv.
Oh, mega gerne.
Auch mein gerne.
Hat mein Lieblingsregisseur den schlechtesten Film gemacht von der Alien-Reihe? David Fincher. Alien 3 gemacht.
David Fincher ist dein Lieblingsregisseur?
War sein erster Film. Und dadurch, dass das Studio ihn ganz schnell rangeholt hat und die ein halbfertiges Drehbuch und sowas hatten und der wird ja auch von den Fans wird der gehasst ohne Ende, kann ich auch vollkommen verstehen, weil der ist richtig scheiße. Und David Fincher hat ihn gemacht, war sein erster Film. Und er findet ihn selber auch, er hasst ihn wie die Pest.
Hörer Sauerstoff, also ist sein Username, nennt den Film Waterworld. Der Zitat, der einzige Film, bei dem ich aus Protest den Saal nach der ersten halben Stunde verlassen habe.
Okay, erstmal sowas macht man nicht.
Also, nee, vor allem, ich muss sagen, bevor wir jetzt anfangen, Sauerstoff zu hassen, ich kann das verstehen, dass man Waterworld nicht mag.
Ich
muss dazu sagen,
ich kann es auch verstehen, aber Waterworld. Aber,
genau, das, jetzt kommt wieder dicke Aber.
Aber Waterworld ist zu einem, finde ich persönlich, einer der ganz großen Guilty Pleasure Movies. Die man sich wirklich antun kann. Und der hat Logiklöcher ohne Ende. Ich verstehe bis heute nicht, warum der eine Typ auf dem Boot sich megamäßig über Papier freut, obwohl die da auch rauchen.
Ja.
Dieser Wasserfall. Er freut sich über Papier. Es wird niemals erklärt, warum die sich über Papier freuen. Ja. Auf der anderen Seite ist Waterworld nichts anderes als Mad Max mit Wasser.
Ja?
Und Mad Max finden viele toll. Und die sind mega cheesy.
Es wird indirekt erklärt, wieso sie sich über Papier freuen, weil es keine Bäume mehr gibt. Aber bei Waterworld finde ich, Waterworld ist ein interessantes Beispiel, weil Waterworld.
Wasserwelt.
Waterworld.
Mit Kevin kostet viel.
Waterworld, wenn du Waterworld googelst, dann findest du halt tausend Berichte, bla, größter Kinoflop aller Zeiten und so weiter. Waterworld ist in die Mediengeschichte eingegangen als riesiger Flop.
Ja,
jeder weiß, dass Waterworld ein Flop war und das speichert sich halt ein. Und deswegen neigen viele Menschen dazu, Waterworld schlechter zu sehen, als er ist. Waterworld war ein finanzieller Flop. Das heißt nicht, dass er scheiße lief, sondern der war einfach viel zu teuer.
Eben, und wenn man nämlich heutzutage guckt, Transformers 4 mit hier Mark Wahlberg, der erste, war ein finanzieller Hit. Aber der Film hat nicht mehr Inhalt als die Unterseite von
Mark Wahlbergs
von deinem Sack oder so, ey.
Naja, der war Unterhosenmodel, wahrscheinlich ist die wertvoller als der Film.
Die war wahrscheinlich prallvoll.
Seine getragene Unterhose aus dem Film ist mehr wert als der Film.
Also ich fand Waterworld total klasse. Ich fand die Welt schön, ich fand die Geschichte schön. Natürlich hat die Plotholes. Aber diese ganze Idee mit Dryland, was ja nichts anderes gewesen sein kann als das Himalaya-Gebirge. Also so, ne, ich finde die Idee so schön. Als sie da ankommen, sind es ja auch so Berge halt. Ne?
Ich finde ihn auch nicht ganz scheiße.
Ich finde den schön. Ich mag den Stil. Ich fand es mit den Smokern, so wenig Sinn das auch ergibt. Weil wo zum Geier haben die diese ganze Öl? Eher aus diesem Tanker, aber der kann ja auch nicht über Jahre halten.
Tanker?
Ja,
nee. Aus diesem Tanker?
Tanker.
Tanker.
Wir haben doch dieses Tankschiff, wo das ganze Öl drin ist. Wo der dann dieser Typ drin lebt, weil ich auch total geil finde, der
schickt,
wie viel da noch drin ist. Und sagt, herrlich. Mhm. Eine tolle Welt. Auch der,
nee, aber Waterworld,
der taube Typ, der den ganzen Tag an dieser Gatling-Gun sitzt.
Waterworld fällt für mich auch so unter die Kategorie John Wick. Ich habe jetzt auch wieder mit Leuten gequatscht, die jetzt John Wick, der war ja jetzt, oder ist, glaube ich, gerade auch noch bei Amazon Prime gerade verfügbar. Mm. Und Tobi und ich, wir sind sehr, sehr große Fans davon.
Ja,
voll. Wir haben uns den damals wirklich, wir haben uns den angeguckt, ohne irgendwelche, ohne irgendwas vorher zu wissen und saßen am Ende da und waren so, ey, wir sind aus diesem Film rausgekommen wie kleine 12-jährige Jungs und waren einfach nur happy, dass wir den Film gesehen hatten. Und das ist halt so, weil John Wick funktioniert ja auch nur, weil der Film ganz, ganz erbarmungslos ist mit seinen eigenen Regeln, mit dieser eigenen Welt, die wir haben. Du wirst da einfach reingeworfen, es wird nicht großartig was erklärt und da bleibt ein bisschen Spielraum, was übrigens auch gute Regie ist, weil es bleibt Spielraum für den Zuschauer, du kannst dir deine eigene Wahrheit dann so ein bisschen
schaffen. Man sagt ja mal, das Spannendere ist das, was man nicht sieht.
Ganz genau. Und Waterworld, finde ich, fällt bei sowas nämlich auch rein. Da, wenn du so einen Film scheiße findest, dann hast du dich nicht so drauf eingelassen oder dann ist das einfach nicht deine Art Film, weil dafür musst du dich auch ein bisschen in diese Geschichte einfach einlassen und wenn da nun mal einer in einem Tanker lebt, ja, dann lebt der da.
Ja, also wie gesagt, ich mochte das, aber ich kann das voll verstehen, wenn Leute das nicht mögen.
Ja, ich auch.
Es ist genau wie bei Herr der Ringe, sondern es gibt auch super viele Leute, die Herr der Ringe scheiße finden. Ich kann es auch verstehen, dass Leute Herr der Ringe scheiße finden. Ich find
Herr der Ringe auch total überbewertet.
Ja, ich finde den fantastisch. Also alle,
ich mag
drei.
Star Trek nicht.
Ja, ich mag Star Trek zum Beispiel auch nicht.
Jetzt
ich mochte
ein paar
Filme, aber die Serie ist total langweilig.
Ich bin einer der kritischsten Star Trek-Fans, die es überhaupt nur gibt. So, es gibt ja viele Fans, die alles immer toll finden. Ich zerpflück die Scheiße. Das macht mir aber auch Spaß. Ey, wenn ich, also hier meine beiden Kumpels Andi und Fab, mit denen ich manchmal in die Pforzheimer-Folgen, die Sci-Fi-Folgen mache, mit denen sitze ich abends zu Hause und wir gucken Star Trek-Folgen und Filme an. Wir lieben das Franchise über alles. Aber wir sind nur am Abhassen. Also es macht uns richtig Spaß, das, was wir lieben, zu zerpflücken und Fehler darin zu finden.
Ey, ganz ehrlich, das geht mir bei Star Wars genauso. Ich bin der Star Wars-Fanboy und hab die ja letztens nochmal am Stück geguckt, weil ich krank war. Und was macht man, wenn man krank ist? Star Wars-Marathon. Und hab die ganze Zeit nur, das ist voll die Scheiße und das ist voll die Scheiße und gibt überhaupt keinen Sinn. Und vor allem bei den Prequels.
Wir reden in dieser Folge ja auch total abschätzig über 1000 Filme. Ja. Aber wir lieben Filme ja trotzdem. Wir lieben Filme. Das könnte unser Slogan werden. Wir lieben Filme.
Ja, genau. Lass uns doch bitte klingen.
Gab's auch noch nie.
Jeder Spruch in einem kommerziellen Kino.
Bevor wir unsere Blitzhassrunde jetzt zu Anfang beenden und ich gleich eine Frage zu Richards dunkler Vergangenheit habe.
Die Blitzhassrunde.
Gut, sollten wir öfter machen. Blitzhassrunde am Anfang. Genannt wurde auch noch relativ häufig Godzilla. Der Godzilla von Roland Emmerich.
Ach, ich finde, der Neue reiht sich da auch mit ein. Also, der war auch nicht besser.
Hm. Ah, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war auch nie ein richtiger Fan von den Godzilla-Filmen. Obwohl ich den von 2001 hier mit Matthew Broderick und den Jean Reno als den französischsten Franzosen, den ihr jemals Franzosen sehen. Voll für den Arsch.
Ja,
als Kind konnte ich den vollkommen.
Zu Roland Emmerich kommen wir noch, hoffe ich, dass wir dann noch die Zeit dafür haben später. Armageddon wurde auch genannt. Armageddon ist ein interessanter Film, finde ich, weil
weil
der wird von vielen Leuten, und ich kenne selbst viele Leute, die den in den Himmel loben, die sagen, Armageddon ist die geilste Scheiße, die es überhaupt nur gibt. Und ich habe den auch gefeiert früher im Kino, weil der kam halt gerade so in den Kino, als wir, so unsere Generation Y, gerade sehr begeisterungsfähig war, sage ich mal, so Teenie-Alter.
Ja.
Aber je mehr ich drüber nachdenke und je öfter ich ihn in meinem Leben sehe, Armageddon, desto schlechter finde ich ihn eigentlich auch.
Armageddon fällt für mich so unter die Kategorie hier Filme, die immer gehen, die man auch so nebenbei laufen lässt. Also wenn der im Fernsehen läuft und ich mache irgendwie was am Rechner, ich bin immer so ein Mensch, ich habe einen Fernseher meistens auch irgendwie im Hintergrund an, einfach das, was dudelt, ne? Wenn der läuft, dann lasse ich ihn an. Unter dieselbe Kategorie fällt für mich auch der erste Iron Man Film und 300 und Sin City und sowas alles. Die lasse ich an, weil die finde ich geil und so lasse ich einfach laufen.
Ganz ehrlich, wenn der zu Ende ist, bin ich emotional jedes Mal total aufgewühlt, obwohl ich dir Szene für Szene, wenn man den guckt, sagen kann, warum der Film eigentlich scheiße ist.
Ja.
Aber er, was Michael Bay, und zu dem kommen wir 100 pro heute.
Oh ja. halt wenn nicht heute, Film, dann ein andermal.
Richtig gemacht hat, ist halt, drückt so stark und so cheesy auf die Tränendrüse, dass man halt darüber hinweg sieht, was für ein blödsinniger Film das eigentlich ist.
Ja.
Ich meine, es beginnt ja schon mit dieser Logik, dass es angeblich oder scheinbar leichter ist, einem Bordteam das Astronaut sein beizubringen, als Astronauten das Bohren.
Ja. Selber hat er,
damit fängt das ja schon an.
Das hat, ne, er, Ben Affleck ihm auch gesagt, hat er nur zu ihm gesagt, er soll das Maul halten.
Ja, genau, ja.
Ja, das ist halt so diese Idee, so diese Arbeitertypen, diese Arbeiterklasse-Typen, ja, in Space zu schicken.
Ja, das ist auch so, wenn du dir das anguckst.
Ist ja auch witzig, aber sie ergibt dann überhaupt keinen Sinn.
Wenn du dir das auch anguckst, was der Film ja auch teilweise so für Sprünge macht, da passt du dir echt an den Kopf, wenn du das mal richtig anguckst. Weil so als Zuschauer nimmst du es einfach hin, aber halt einfach sowas auch hier. Ben Affleck wird, glaube ich, nach 20 Minuten in den Film rein, wenn die auf dieser Bohrinsel aus sind, wird er entlassen von Bruce Willis. Ja. Und in der nächsten Szene, was vielleicht eine Woche später ist oder so, hat er plötzlich seine eigene Ölbohrplantage. Ja, schon. Ja, innerhalb von einer Woche.
Eine Ölbohrplantage. Sehr schön.
Ja, sein Bohrturm, wie gesagt,
seine eigene Öl pflücken. Auf der Ölbohrplantage wächst Öl an Bäumen und das kann man in Tropfen pflücken.
Übrigens, richtig kranke Nummer. Ist euch mal aufgefallen, bei dieser höchstwahrscheinlich schlechtesten Liebesszene aller Zeiten mit Ben Affleck und Liv Tyler, wo sie da mit diesen komischen Keksen
rum. Ja, mit dem Leibniz-Keks, ja.
Genau. Furchtbare Szene. Aber ist euch mal aufgefallen, also das ist ja im Prinzip so ein Vorspielding, die werden danach 100% geknattert haben. Ne? Aber im Hintergrund läuft halt dieser wunderbar cheesige Song von Aerosmith, ja. Was der Vater von Liv Tyler ist. Das heißt, Liv Tylers Vater, Steven Tyler, hat den Soundtrack zum Bumsen für seine Tochter geschrieben.
Das mache ich für meine Tochter auch mal.
Ganz ehrlich, wenn ich Liv Tyler irgendwann mal im Bett gehabt hätte oder haben werde,
gerade so eine Geste nach oben zum Herren gemacht.
Dann werde ich 100%
Da wirst du den Song anmachen.
Das ist
ich würde, wenn mir das passieren würde, dann würde ich hier die Mucke anmachen von Herr der Ringe, wenn sie die Nahschool fertig macht. Einfach nur, um das Ganze noch im Bett ein bisschen dramatischer
zu machen. Du kannst ja beides machen. Du kannst beim romantischen Vorspiel und nachher kommt
genau, und zum Ausgang wird was guter.
Ja. Maria, how much is the fish? Like it loud.
Ja. Geil.
Super geil. Aber jetzt mal im Ernst, wie muss man sich denn da als, ich meine, klar, das ist diese Schauspielerin und so weiter, aber wenn man so diese Ebene mal geht, dass der Vater im Hintergrund singt, während seine Tochter gerade geknattert wird, ist eine ziemlich schräge Nummer.
Ach, das waren die 90ern, der erinnert sich da bestimmt auch nicht mehr dran.
Da war das so,
ja. Da wurde Inzest noch groß auf der Leinwand gefeiert.
War das noch in, ne?
Ja.
Schließen wir die Blitzhassrunde mal ab.
Yeah.
Richard, du hast eine dunkle Vergangenheit.
Ich bin gespannt, was du jetzt.
Das wurde bei den Kack- und Sachgeschichten, wer uns aufmerksam hört, schon ein, zwei Mal erwähnt. Wir sind aber nie tiefer drauf eingegangen. Du hast mal als Filmkritiker gearbeitet.
Ja.
So als niederster Schmutz der Medienbranche. So ja. Als Abschaum.
Ja, ein bisschen schon. Aber das ist mit ein Grund, warum ich viele Kritiker heute auch hasse wie die Pest. Weil es tut mir leid, die haben einfach keine Ahnung, wovon sie reden, wenn die dann einen Film auseinanderpflücken und gerade nur mal, weil wir ja auch alle drei Film studiert haben. Du kannst einfach genau lesen, wer schon mal an einem Set war und wer nicht.
Ja.
So, es ist halt echt krass. Bei manchen Sachen, wo du dann auch selber sagst, als Filmer, wenn du dir was anguckst, boah, das war jetzt gerade geil oder meine Güte, cool, wie sie das gemacht haben. Und dann halt ein Kritiker dann da sitzt und so richtig von oben herab dann darüber redet, wo ich auch immer denke, ey, komm, dann schließ dich doch in deinem scheiß dunklen Zimmer ein, mach dir eine Kerze an und hör eine Schallplatte rückwärts, aber lass mir in Ruhe, ey.
Also ich finde das auch total, ich meine, klar, auf der einen Seite, du bist halt, also dein Job ist es ja irgendwo der erste Zuschauer zu sein und darfst da natürlich nicht mit Insider-Filmwissen eigentlich rangehen, ne? Also dass du schon mal am Set warst. Ja. Nur das ändert nichts daran, dass manche Dinge, die da kritisiert werden, von der Machart eher einfach total der Hammer sind. Genau. Und das muss ja jetzt nicht The Revenant sein, wo das ja offensichtlich war, wie krass die Kamerageschichten waren.
Ja.
Die können ja ganz einfache Sachen sein. Zum Beispiel, dass das hier, ich warte mal, ein Film, der total zerrissen wurde, ich hatte den gerade noch.
Dein Mutter sei Gesicht?
Die Titten im Taunus.
Sensationeller Film.
Egal, redet mal weiter.
Ja, genau, Richard, was ich dich fragen wollte: Wo hast du gearbeitet als Filmkritiker?
Bei einer Online-Plattform damals.
Wie heißt
die? Iron Man 2, vielen Dank.
Ah ja, Iron Man 2, okay.
Wie hieß die?
Bei Celluloid. Ich gearbeitet. Bei Celluloid, genau.
Nicht Cellulite, sondern Celluloid.
Genau. Und da durfte ich mir anfangs, als ich dort angefangen durfte ich mir sehr, sehr viele Bollywood-Filme angucken erstmal. Dazu echt? So eine kleine Kritik. Ja, war furchtbar. Ganz, ganz furchtbar. So komischen arabischen No-Name-Scheiß, was die mir dann da gegeben haben. Also war ganz, 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 ganz schlimm. Später wurde das dann aber tatsächlich immer geiler. Also ich durfte dann noch 2008 durfte ich zu der Pressevorführung von The Dark Knight gehen und zu X-Men Origins damals und bei welchem war ich denn noch? Ich weiß es gerade nicht mehr. Sind die einzigen, dann sind das vielleicht doch, wenn ich Pech habe, die einzigen, die mir im Gedächtnis geblieben sind. ja, genau. Und das habe ich dann aufgehört, als ich angefangen habe zu studieren, weil ich da noch keine Zeit mehr hatte. Mhm. Und weil ich die, ja, das spielte da noch sehr, sehr groß damit rein, aber deswegen hasse ich ja auch immer jeden, der Filmwissenschaften studiert, ne? Wenn ich so, wenn du in Berlin bist und dann noch dich mit Leuten unterhältst und klar, in unserem Alter, da hast du ja dann noch viele, die gerade ihren Master da noch irgendwie machen oder also mittendrin sind oder gerade fertig oder so und wenn die fragst dann, oh, was hast du studiert? Ja, sowas ähnliches wie du, Filmwissenschaften. Ja, nee, hast du nicht.
Kurz zur Erklärung, wir haben alle drei an einer bekannten Filmhochschule in Hamburg studiert, kennen uns alle über das Studium und sind jetzt alle große Hollywood-Regisseure nicht. Wir arbeiten ja auch teilweise in anderen Bereichen. Jetzt Richard arbeitet als Fotograf, Tobi ist in der Postproduktion, also in der Nachbearbeitung von Film- und Fernsehkram. Ich selber arbeite ja viel freiberuflich als Moderator und auch als Cutter hin und wieder. Und wir waren auch schon an einigen Filmsets und haben auch selbst bei Filmen mitgearbeitet und so weiter und selbst auch Filme gemacht. Und ich war selbst sogar einmal Regisseur bei einem Studentenfilm. Irrer Scheiß, ja, das ist schon lange her. Ja, genau, da hat Claudio, den wir auch schon mal eingeladen hatten, auch mitgespielt. Wurst, darum geht's nicht. was wollte ich dich jetzt fragen? Richard, ach so, ja, hier, Filmkritiker. Jeder guckt Filme. Ich würde behaupten, die meisten Menschen lieben Filme. Jeder hat eine Meinung zu Filmen, jeder. Aber das Schwierige, und das ist bei Filmen verdammt schwierig, ist eine Meinung auch zu begründen. Also geht zu Person XY in der Fußgängerzone, hey, der und der Film, wie findest du den? Der hat immer eine Meinung und sagt, ja, scheiße oder geil und so weiter. Das wird dann aber fast immer nur durch irgendwelchen persönlichen Geschmack begründet. Mhm. Aber zu artikulieren, also zu beschreiben, wieso man einen Film gut oder schlecht findet, das ist selbst für Leute wie uns, die sich schon viel damit beschäftigt haben, teilweise echt nicht leicht.
Ja, das ist unheimlich schwer.
Du musst eine Grundposition haben, finde ich immer.
Naja, aber ich meine, allein objektiv einen Film zu betrachten, ist ja unheimlich schwer, weil so ein Film ein Gesamtwerk aus verschiedenen Kunstbereichen ist. Ne? Mhm. Also eben das die Malerei, wenn du so willst, also das Frame bauen, das Bilder bauen. Dann hast du den Schnitt, du hast die Musik, du hast die Schauspielerei, du hast die Inszenierung, Kostüm, du hast die Geschichte, du hast das Kostüm, die Ausstattung, etc., etc. Also es ist ja eine riesige Liste an Dingen, die an einem Film scheiße oder eben gut sein können.
Ja.
Und allein den Schnitt zu bewerten auf eine objektive Weise, finde ich unheimlich schwer.
Fast unmöglich.
Ja.
Ja, also ich kann ja bei dem Film sagen, ob ich den Schnitt gut fand oder nicht. Aber nagel mich nicht darauf fest, warum im Einzelnen.
Aber es ist ja zum Beispiel schwierig. Es ist ja auch viel Geschmäcker, ja auch abhängig, was Herr Fried auch schon gesagt hat.
Aber das meine ich ja, das objektiv zu betrachten,
welche Genres du zum Beispiel magst.
Ja, aber deswegen meine ich ja, das ist objektiv zu betrachten.
Ja, ja, genau. Also, dass du halt alle Filme einfach sehen kannst und sagen kannst, ob die jetzt gut sind oder schlecht. Aber ich habe zum Beispiel auch, ich mache das immer an bestimmten Punkten fest. Ich bin zum Beispiel ein ganz, ganz großer Fan vom Schauspiel. Von den Dialogen. Ich hasse es, wie die Pest, wenn schlechte Dialoge drin sind.
Ja, das ist auch mein absolutes
Story. Wo die, na gut, zählen die Dialoge natürlich auch mit rein. Mhm. Und was ich persönlich zum Beispiel auch noch wichtig finde, ist Schnitt. Obwohl der war für mich gut, wenn ich ihn nicht mitbekommen habe. Also wenn ich wirklich auch durch den Schnitt, weil der Schnitt unterstützt das auch, wenn ich wirklich so in den Film eintauchen konnte und den Schnitt irgendwann ignoriert habe, dann weiß ich schon von vornherein, dass der Schnitt gut war.
Ja, aber es gibt noch eine Stufe drüber. Es gibt auch Filme, wo das auffällt, dass der Schnitt geil ist, wie zum Beispiel bei Scott Pilgrim.
Ja.
Da muss man drauf achten, weil zum Beispiel macht Scott Pilgrim an einer Stelle etwas, das ich noch nie in einem Film gesehen habe, was uns im Studium auch eingeprügelt wurde. Sowas macht man einfach nicht. Macht auch Sinn, dass man das nicht macht. Scott Pilgrim schneidet an einer Stelle mitten im Satz. Ja. So, lass uns doch heute Abend das Schnitt. So, und dann halt das Bild von diesem Laden, wo sie hingehen, halt. Mhm. So, der Name, wo du ihn dann lesen kannst.
Ja, aber das finde ich zum Beispiel
das sind auch so Sachen, das fällt auf, das finde ich geil. Das war eine coole Idee.
Das finde ich aber auch immer so ein Ding. Deswegen hasse ich auch so viele deutsche Filme, weil dann auch immer dieses, nein, so macht man das nicht.
Ja,
man macht das so. Und weil du stehst dann irgendwie, ich weiß noch, ich hatte mich mal mega mit einem vom NDR auch angelegt, der dann irgendwie meinte so, nein, so können wir das nicht machen. Beitrag darf nicht länger als 2 Minuten lang sein. Und ich stand dann da so, wer sagt denn das? Ja. Wer legt denn das fest? Wegen der Sehgewohnheit? Aber wenn es ein interessantes Thema ist, dann kann ich mir das auch 5 Minuten oder länger angucken.
Ja gut, sowas, wer legt denn so eine Scheiße fest? Ja, ne? Sowas kann eine Vielzahl von Gründen haben. Ja, ne?
Sendeplanung und solche Geschichten. Aber du hast
ja, aber trotzdem, aber immer mit diesen, gerade wir Deutschen sind da, finde ich, immer ganz schön, mit diesem Alteingesessen. So haben wir es schon immer gemacht und so machen wir das auch weiterhin. Und da könnte ich im Dreieck spielen.
Mir hat ein Kameraassistent mal erzählt, als ich bei Notruf Hafenkante war das, glaube ich, gearbeitet habe. Da,
Notruf Hafenkante, für alle, die Tobis Nuscheln gerne übersetzt
Notruf
haben.
Notruf Hafenkante. Ja, der hat mir.
Dürfen wir über Notruf Hafenkante lästern?
Ich wollte nicht über Notruf Hafenkante lästern.
Ich finde das so sensationell mir, scheiße.
Ja,
egal. Was wolltest du erzählen?
Da hat mir irgendwie erzählt, ich weiß leider nicht mehr genau, wer das war, hat mir erzählt, dass die bei einem Projekt, auch eine deutsche Serie, ewig lang, also 3, 4, 5 Tage oder so an so einer Plansequenz gesessen haben. Mhm. Für alle, die nicht wissen, was eine Plansequenz ist, guckt euch The Revenant an, der ganze Film ist eine Plansequenz so ungefähr.
Ohne Schnitt.
Also das sind oder, lange.
Oder hier Birdman.
Das sind lange durchchoreografierte Szenen, in denen viel passiert, ohne Schnitt. Also dass die Kamera durchfährt. Jetzt nicht, wir sehen eine halbe Stunde lang eine Frau am Boden liegend weinen und die Kamera bewegt sich nicht. Das ist keine Plansequenz, das ist scheiße. Mhm. Eine Plansequenz, da passiert auch was. Also wie zum Beispiel also Birdman. Birdman ist ja eine Aneinanderreihung von, ich glaube, 14, 15 Plansequenzen oder sowas. Ne?
Plus ja, dann, die haben immer so versteckte Schnitte. Muss man immer mal drauf achten, wenn die irgendwie hinlaufen, dann schwenkt die Kamera kurz mal nach unten auf die Füße oder eine Pfütze oder sowas.
Oder ins Dunkle oder eine Kante. Oh,
da Birdman. Da kannst du dann nämlich mal
klatschen. Guckt euch Birdman an, Leute.
Ja, Mann, Birdman.
Der Klassiker ist, das haben wir auch mal bei einem Musikvideo gemacht, deswegen saß ich im Kino schon, das weiß ich, wie die versteckt haben. Das ist, wenn sie die rennen ja die ganze Zeit dieses mega enge Theater. Und du hast jedes Mal, wenn sie den Raum ändern, gehen sie um eine Ecke.
Ja.
Und der Schauspieler geht immer vor der Kamera rum. Also der läuft um die Ecke und die Kamera schwenkt danach erst. Das heißt, die könnten da schön auf so ein Greenscreen schwenken und bei der nächsten Einstellung das Ding auf dem Greenscreen beginnen und dann wieder rüber schwenken, wie er dann weiterläuft.
Ja,
so, das ist auch, jedenfalls bei diesen Plansequenzen.
Das hat früher auch schon Hitchcock hat das gemacht bei einem Film auch. Ja. Da fährt er immer, das ist total geil, da fährt er auch immer mit der Kamera, fährt er immer bis an den Rücken der Leute und dann fährt er immer wieder raus.
Bei Cocktail für eine Leiche.
Genau, aber das Geile ist, da siehst du immer, wo der Schnitt ist, weil natürlich noch Analogfilm und der rattert ja auch durch die Kamera durch. Ne? Ja. Der rattert da ja mit 24 Bildern pro Sekunde, rattert er ja auch durch, wenn er aufzeichnet. Und geil ist dann, wenn die da einen Schnitt gesetzt haben, dann siehst du, wie das Bild kurz zur Seite springt.
Ja.
Oder wie der Farbton sich kurz ändert oder so. Da kannst du den Schnitt noch sehr eindeutig sehen. Heute im Digitalzeitalter, da wird das alles angepasst.
Mit kurzen, schnellen Kamerabewegungen kann man Schnitte allgemein ganz gut verschleiern.
Jedenfalls die Geschichte, die ich erzählen wollte, dass halt bei so einer deutschen Serie haben sie halt, wie gesagt, tagelang in so einer Plansequenz gearbeitet, weil es dauert ewig, sowas zu machen. Und Plansequenz ist super viel Arbeit. Und die ist dann im Schnitt rausgenommen worden. Mit der Begründung, sowas machen wir nicht. Und dann mussten die nachdrehen. Die haben die ganze Szene dann nochmal klassisch aufgelöst nachgedreht. Und die muss super gewesen sein, die Plansequenz. Also echt so mit von außen Treppen runter, Krangeschichten und Dolly und Dolly, Steadicam und so. Ist jetzt egal, was das alles ist. Jedenfalls muss eine mordscoole Nummer gewesen sein. Und die ist rausgeschnitten worden, weil man das in der Serie so nicht macht.
Wenn ich da mal auch kurz was sagen darf, also wenn uns hier auch so weintrinkende, weintraubenfressende Käsefanatiker hier irgendwie zuhören, die mit der hocherhobener Nase sich nur in die Arthouse-Filme reinsetzen, erstmal fickt euch. Und das Zweite ist,
für alle
jeder, von diesem jeder,
Typen, Belatar ist scheiße.
Ja, ich wollte gerade sagen, jeder, der Belatar mag, diesen ungarischen Flachwichser mit seinem Devil's Dance, der 8 Stunden geht, fickt euch hart ins Knie, echt, Alter. Wir haben uns das damals zu Studienzeiten. Ich habe original 2 Stunden geschafft. Danach bin ich aus dem Raum gegangen. Ich habe 2 Stunden geschafft und danach bin ich rausgegangen.
Eine geschafft.
Ja. Dieser Film geht 8 Stunden lang.
Ja, 7,5.
Und
sind wir fair?
Ja, sind wir da mal fair? Ja.
Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet.
Es ist einfach nur das Sinnloseste, was jemand auf Zelluloid gebannt wurde.
Erinnerst du dich gerade, als ich dir erklärt habe, was eine Plansequenz ist und was keine Plansequenz ist? Das zweite Ding ist original aus Devil's Dance. Aus diesem Film. Also es gibt da diese. Pass auf, der Film, die erste halbe Stunde sieht wie folgt aus. Du siehst 10 Minuten Kühe auf eine Weide, die von rechts nach links laufen. Schnitt. 10 Minuten ein Fenster, das ausbrennt. Also ne, draußen ist viel zu hell und drinnen ist viel zu dunkel. Du siehst praktisch nur ein weißes Quadrat. Im Hintergrund sprechen Leute auf Ungarisch oder so. Schnitt.
Oder Ungar oder Bulgare oder so. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ist das ein verkackter Wichser.
Ja. Und ein Schnitt, wenn ich mich nicht irre, müsste dann die nächste Einstellung sein, so ein Topf in der Küche, der am Boden steht, so ein Nachttopf, da kommt eine Frau rein, schifft da rein und geht wieder raus. Und jede von diesen, also das dauert eine halbe Stunde. Weil jede Einstellung, jede Kameraposition nennt sich Einstellung, so im Fachjargon, dauert, Kadrage, dauert halt 10 Minuten. Oder beziehungsweise 9 Minuten, boah, nagelt mich nicht fest, 54 oder sowas, weil dann eine Filmrolle leer ist.
Ja, und das gucken sich dann irgendwelche Rollkragenpulli tragenden Leute an, die sich dabei im Bart zwirbeln, während sie das angucken. Ja, ja, fuck off.
Unser Dozent
lass uns darüber jetzt nicht sprechen, ohne Scheiß.
Ich habe mir diesen Film ausgeliehen von dem Typen, weil ich mir gedacht habe, komm Tobi, du hast Kunstfilme, vielleicht magst du sie ja irgendwann, hab mir diesen Film nach Hause genommen, hab sie in die damals noch Xbox gelegt. Angemacht, die erste halbe Stunde wollte ich überspringen, weil die hatte ich ja schon gesehen und sah, dass der Film halt 7,5 Stunden geht und hab den wieder rausgenommen und zurückgegeben. Das hält man nicht aus.
Ja, ey. Was so der durchschnittliche Kinozuschauer, und das meine ich gar nicht abschätzig, sondern einfach die meisten Menschen sind, ja, waren jetzt noch nie an einem Filmset oder so. Was die Zuschauer oft nicht so im Kopf haben, ist, dass die Produktion eines Films das sind riesige Projekte. Die Menschen fragen oft, wieso sind denn diese Filme so teuer? Hier, wieso kosten Filme $380 Millionen und so weiter und so weiter? Das kommt einerseits natürlich mit den hohen Schauspielergagen zustande. Das kommt aber zum zweiten Punkt. Da sind einfach sau viele Leute am Set. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe bei den Kack- und Sachgeschichten. Also, was die Leute unterschätzen, sind Löhne. Ja. Guck dir mal den Abspann an bei der Hobbit war das ganz krass. Guck dir den Abspann von der Hobbit an.
Obwohl ich dazu sagen muss, ich finde es echt ätzend, dass ich mir fast nur noch irgendwie 10.000 Namen, weil ich bin auch so ein Mensch, ich sitze bis nach dem Abspann auch noch im Film, dass ich mir mittlerweile irgendwie das Kameradepartment in einem Abspann in den ersten 30 Sekunden abgehandelt ist, also die wirklich aktiv dann den Film drehen und am Set sind und der Rest sind nur noch Special Effects, Leute.
Ja. Den Abspann
oder
Visual Effects. Ja. Was wollte ich sagen? Ja, schaut euch den Abspann von der Hobbit an. Ey, da laufen Hunderte von Schreiner durch. Mhm. Wegen den Aufbauten, wegen den riesigen Sets.
Ja.
Bei so einem Kinofilm, da sind hunderte Menschen monatelang damit beschäftigt. Zahl denen mal ihre Löhne. Da kommt richtig Kohle zusammen.
Ja, Mann, vor allem, weil die auch alle nach Tarif bezahlt werden. Mhm. Der eine oder andere handelt noch was anderes raus. Dann müssen die alle teilweise auch untergebracht werden. Dann müssen die versorgt werden. Dann, wenn dann so ein Film 4-5 Monate gedreht wird, sagen Herr der Ringe, die haben ja die ersten beiden Filme, glaube ich, haben die am einem Rutsch gedreht.
Mhm.
Die sind alle 2 Wochen auch von Neuseeland nach Hause wieder in die Staaten geflogen oder sonst wohin. Weil sie auch irgendwann mal ihre Familien aussehen wollten. Und das geht alles auf Produktionskosten.
Unterkunft, Essen, Wodka für die Handwerker, Bier. Das sind riesige Projekte und das klingt immer so nach Traumfabrik, Hollywood, Filme, Hi-Ti-Tai und so weiter, Kunst. Aber 95% von so einer Filmproduktion sind einfach ganz profan Handwerk. Ja. Da werden Sachen gebaut, da werden Dinge von A nach B transportiert, da muss ein scheiß Catering rangeschafft werden, da muss Kokain für die Schauspieler rangeschafft werden.
In Tonnen.
Tonnen, mehr als Essen, mehr Kokain als Essen muss rangeschafft werden. Und da kann halt auch wirklich sehr viel schief gehen.
Du musst doch mal gucken, das finde ich auch mal so geil, wenn du dann siehst, dass wer da mal drauf achtet, weil es ist ja nun mal, wie gesagt, Traumfabrik dann Hollywood und das finde ich immer so geil, weil immer so viele Leute sich so selber die Augen dann wischen. Wenn du dann siehst zum Beispiel, dass das Studio das Gravity jetzt gemacht hat, ne? Die machen jetzt, glaube ich, haben die jetzt auch einen neuen Film gemacht, live mit Ryan Reynolds und, oh scheiße, jetzt habe ich seinen Namen vergessen.
Ja, habe ich heute auch Trailer gesehen.
Jedenfalls haben die jetzt wieder einen neuen Film gemacht, wieder einen Weltraumfilm. Wo ich dann auch da sitze, so, ja, die haben halt auch irgendwie bei Moon auch mitproduziert von Sam Rockwell, weil die haben mal einen Haufen Geld ausgegeben für Weltraum-Equipment, was für einen Film, für einen großen gebraucht wurde. Und wenn der nächste Film ansteht, Alter, die werden jetzt erstmal Sci-Fi-Filme produzieren und Weltraumfilme.
Also mir ist sehr gut in Erinnerung geblieben, das fand ich einen sehr coolen Satz, das hat mir ein Regisseur selbst mal erzählt, so Berufsbeschreibung des Regisseurs, weil wir ja auch über Regisseure gleich sprechen wollen. Ein Regisseur hat die Aufgabe, seine künstlerische Vision durchzusetzen und zwar entgegen aller Widrigkeiten, die eine Filmproduktion mit sich bringt.
Mhm.
Und diese Widrigkeiten, die sind überall.
Ja.
Ja. Es kann so viel schiefgehen am Scheißset.
Erinnerst du dich? Da war der ja beide bei.
Kompromisse.
Ich finde die Geschichte da immer so schön passend, weil das so im kleinen Rahmen war. Bei unserem Abschlussfilm, oder beziehungsweise bei meinem Abschlussfilm, habt ihr zwei ja auch mitgeholfen. Und da haben wir eine Szene angefangen zu drehen. Es war aber schon relativ spät und dann war die Sonne halt schon weg, weil wir im Winter gedreht und haben gesagt, gut, dann drehen wir die Szene halt morgen weiter. Es war so relativ schlechtes Wetter, es hat geregnet, es war so im See. war okay, so eine stimmungstechnisch super. Wir sind morgens aufgestanden. Ich habe im Wohnzimmer von dem Set geschlafen, wach auf und guck so meinen Kameramann an, der in dem Moment so am Fenster stand und völlig
ja,
apathisch Gesicht, nach draußen starrte.
Total sein Gesicht verloren,
ja. Ich stand halt auf, guckte aus dem Fenster, lag einfach mal 6 Zentimeter hohen Neuschnee.
Von heute auf morgen.
Von heute auf morgen. Und es war nirgendwo angesagt. Also kein Wetterbericht hat irgendwas von Schnee erzählt. Es hieß halt immer Regen. Deswegen haben wir ja im Regen gedreht.
Das weiß ich noch. Da bin ich auch ans Set gekommen. Da kam mir gleich Produktionsleitung. Ich war Aufnahmeleitung damals. Da kam mir Produktionsleitung und ging, ja, wir hängen jetzt schon eine Stunde. Ich so, was? Wie, wir hängen eine Stunde? War schon gleich sauer, bin da hingekommen. Dann konnte ich es aber verstehen. Da haben die halt gerade mit Besen und Wasser und allem, was sie hatten, das
Set scheiß Föhn
von Schnee, von dem Schnee befreit. Ja, okay, gut, dann lass sie das mal machen.
Scheiß Natur, ne? Die Natur, ey.
Ja. Das war echt.
Ja, hör mir auf, wir haben schon mal für einen Dreh auch, als ich in Kanada war, wir wollten drehen. Ich bin durch den Wald gelaufen mit meinem Praktikanten damals und wir haben mit so hier Stadiontröten, mit so Nebelhörnern und Scheiß, sind wir durch den Wald gelaufen und haben Spatze verjagt.
Ja.
Weil die zu laut waren für den Ton.
Ja.
Weil die gezwitschert haben. Ohne Unterbrechung sind da durch. Damit die scheiß Vögel wegfliegen.
Die haben bei Dirty Dancing, bei dieser berühmten Seeszene, haben sie im Hintergrund die ganzen Bäume anmalen müssen, weil es schon Herbst war und die einfach nicht schnell genug waren. Und die waren halt alle schon rot-orange. Ja. Dann sind die halt da hingegangen mit irgendwelchen Farbtöpfen und haben die ganzen Blätter grün angemalt in so einem ganzen bekackten Wald.
Tja, kannst du mal sehen, wie bei den Simpsons. Da werden auch Pferde wie angemalt, damit sie aussehen wie Kühe, weil echte Kühe sehen im Film nicht aus wie Kühe. Ja. Und wenn man Pferde will, nimmt man Katzen.
Ja, genau.
Ein Film, bei dem richtig viel schiefgegangen ist, und er gilt als einer der schlechtesten Filme aller Zeiten, der wurde sogar von irgendeinem großen Filmlexikon so ausgezeichnet und gilt seither so als der schlechteste Film aller Zeiten, Plan 9 from Outer Space.
Habe ich zum Glück nie gesehen.
Aus den 50ern. Ich habe die DVD hier sogar in Farbe, den will ich irgendwann mal mit euch angucken. Den habe ich kennengelernt, den habe ich schon als Teenie kennengelernt, weil ich damals so eine Phase hatte, wo ich so uralt Sci-Fi-Filme mir gerne reingezogen habe. Der Film ist so scheiße. Also bei dem Film ist halt wirklich alles schief gelaufen. Der ist von einem Regisseur, dessen Name ich jetzt gerade nicht am Start habe, der in den USA bekannt dafür war.
Elron Hubbard.
Wie?
Nee, das ist
Ed Woods, glaube ich, oder
nee,
kommen wir später.
Ed Wood? Nee, weil L. Ron Hubbard ist der Gründer von Scientology.
Also. Ja, stimmt. Auf jeden Fall bei Plan 9 from Outer Space, also abgesehen davon, dass die Story völlig kacke ist und völlig Banane ist, denn da geht es darum, dass Aliens auf die Erde kommen und untote Vampire und so weiter mischen sich dazu und völlig albern, geht unglaublich viel schief. Zum Beispiel sind relativ viele Teile des Films spielen auf einem Friedhof. Da fallen Kulissen um. Die Schauspieler laufen an Grabsteinen vorbei und die kippen dann um, weil das nur so Pappdinger sind.
Geil.
Und das siehst du halt dann in dem Film. Er ist völlig beschissen geschnitten. Du siehst mehrmals in dem Film, wie jemand bei Nacht mit einem Auto losfährt und bei Tag ankommt, obwohl klar ist, dass nur 5 oder 10 Minuten vergangen sind.
Geil.
Im Flugzeugcockpit.
Ja, scheiß auf Continuity, ne?
Das Flugzeugcockpit ist einfach nur ein leerer Raum, wo irgendwie ganz schlecht Karten an die Wand gehängt wurden und zwei Leute auf einem Stuhl nebeneinander sitzen, die so tun, als wären sie Piloten. Auf dem Friedhof liest ein Geistlicher etwas vor, du siehst aber genau, dass er seinen Mund nicht bewegt. Du siehst Totengräber, die irgendwie graben und dann schwenkt die Kamera weg und du siehst, dass da gar kein Grab ist. Und lauter so Scheiße. Ein Beispiel habe ich mir aufgeschrieben, das finde ich super toll. Bela Lugosi, der Hauptdarsteller, das war der.
Nein, Bela Lugosi.
Der hat auch Nosferatu gespielt.
Oh nein.
Nee, der
hat Dracula gespielt, ja.
Bela Lugosi läuft aus dem Bild. Aus dem Off sind kreischende Bremsen zu hören. Und der Kommentator teilt mit, dass der Mann überfahren wurde. Dabei ist aber weiterhin der Schatten des stehenden Mannes auf dem Boden deutlich sichtbar. Jetzt pass mal auf, bei dem Film ist nämlich was voll Krankes passiert. Der Hauptdarsteller, Bela Lugosi, ist während der Dreharbeiten gestorben. Der war schwer alkohol- und drogenkrank und hatte andere Probleme, der ist verreckt. Die mussten den Film fertig machen. Die hatten keine Kohle, um das nochmal neu anzufangen. Das bedeutet, dass die restlichen Szenen, und das waren viele, mit einem Double gedreht haben, wo er von hinten zu sehen war.
Und haben sie einfach irgendwas zwischengeschnitten, wenn Gegenschuss war oder
und was? Ganz viel mit so einer Off-Stimme, mit einem Kommentator, mit einem Erzähler lösen mussten, weil die halt auch nicht mehr Bela Lugosi sprechen lassen konnten.
Boah, was Scheiße.
Also da ist wirklich alles schiefgegangen.
Mhm. Das ist ja auch wie hier
Plan 9 from Outer Space.
Das ist ja auch wie hier Terry Gilliam, der Regisseur von 12 Monkeys und Brazil und
Das Leben ist Brian?
Nein.
Ach, stimmt, hat er gar nicht richtig.
Nein, er war nur er hat die Grafiken gemacht früher für Monty Python.
Genau, genau, ja.
Aber wie gesagt, Terry Gilliam, der schafft's ja seit fast, glaube ich, jetzt schon, also fast, also über ein Jahrzehnt jetzt schon, schaffte er nicht, Don Quixote zu verfilmen. Jetzt auch wieder. Ist ihm jetzt quasi auch schon wieder, steht auch schon wieder kurz vorm Aus, das Projekt. Gibt's auch eine Doku drüber, wo er mit Johnny Depp sogar noch und ich glaube John Hurt als Don Quixote da irgendwie Film drehen wollte in New Mexico. Nee, Quatsch, in Marokko. Marokko, New Mexico, ich weiß es nicht. Wo auch komplettes Set halt einfach mal vom Regen weggespült wurde und sowas alles. Also die haben es irgendwie, nach 30 Tagen waren die so über dem Budget, dass das Studio den Film eingestampft hat. Und seitdem ging halt gar nichts mehr. Und also dieses Projekt versucht er seit Jahren schon wieder auf die Vordermann, auf die Beine zu stellen. Und selbst jetzt klappt es wieder wahrscheinlich nicht.
Ja, also hier, Terry Gilliam gilt ja auch als der Regisseur mit dem höchsten Pechfaktor. Der hat bei jedem seiner Filme, ich habe da mal einen Artikel drüber gelesen, bei jedem seiner Filme ist irgendwas schiefgelaufen. Und dann nicht, scheiße, ich habe den falschen Kaffee für den Hauptdarsteller gekauft, sondern wirklich richtig üble Dinge.
So wie zum Beispiel, was hat er noch so gemacht? Das Kabinett des Dr. Parnassus, der Dreh, bei dem Heath Ledger einfach mal zwischendrin gestorben ist.
Ja. Ja, ähnliches Problem wie bei Plan 9.
Genau.
Nur, dass sie das ziemlich deswegen klug, so albern.
Nur, dass sie es ziemlich cool gelöst haben, halt, ne? Mit den
anderen. Ich wollte gerade sagen, also heutzutage ist es ja fast, ganz, ganz große Anführungszeichen, fast ja kein Problem mehr, wenn ein Darsteller stirbt. Ich sag nur Gladiator. Da ist der den Proximo spielt, der ist auch, der hat sich totgesoffen, als er frei hatte vom Set. Das ist tatsächlich vom Barhocker gefallen, war dood. Und da haben sie das erste Mal auch sowas gemacht, dass sie Szenen von ihm genommen haben und woanders reinretuschiert haben. Heute siehst du es. Wenn du es heute auf modernen Fernseher guckst, dann siehst du, an welchem Punkt er computeranimiert ist, weil er einfach, er passt gar nicht in die Szenerie, er ist so ein bisschen grau, er hebt sich so ein bisschen vom Bild ab und so. Ja. Aber damals auf einer Röhre oder im Kino so, hast du es so gut wie gar nicht gesehen.
Das haben sie doch auch bei dem ganz furchtbaren zweiten Teil von Interview mit einem Vampir, hier Princess of Darkness oder wie der hieß. Ganz furchtbarer Film, da war das auch so, da war diese Sängerin, die in dem, ich hab vergessen, wie die Sängerin heißt, keine Ahnung, war so eine Popsängerin, die da die Princess of Darkness gespielt hat und die ist halt bei einem Flugzeugunfall hier, wo auch der Phoenix drin saß und so. Da saßen ja mehrere Promis drin, aus irgendwelchen kryptischen Gründen.
Ja.
Und die haben die einfach animiert und Soundbites, also sprich irgendwelche Tonaufnahmen von ihr, so zusammengeschnitten, dass es halt wirkte wie ein Dialog. Das merkt man nicht.
Ja.
Nicht wirklich. Wenn man es weiß, sieht man es schon ein
bisschen. Ja.
Nur ganz kurz, was kommt mir gerade in den Kopf, weil auch so Filme wie Sharknado und so weiter vorgeschlagen wurden für diese Folge. Wir reden nicht über Trash-Filme in der Folge.
Nee.
Das ist ganz wichtig. Also wir reden so über AAA-Hollywood-Produktionen, die wirklich groß in den Kinos sind und ein großes Publikum erreichen,
nicht,
oder?
Nicht nur, würde ich ja jetzt mal sagen, weil ich habe ja zum Beispiel auch eine ganz andere Richtung Filme, die ich ja hasse, wie die Pässe, die ich komplett überbewertet finde, über die ich halt auch noch, die ganzen Arthouse-Filme zum Beispiel, sind sehr viele dabei, wo ich persönlich sag, so, ja, die waren mal wichtig, aber die sind schon lange nicht mehr das Nonplusultra.
Das ist
furchtbar, wenn Filme dann so gemacht werden.
Oder solche Dinge. Erklär doch für den erlauchten Hörer doch ganz kurz mal den Begriff Arthouse. Oh, weil ich selbst auch neugierig bin, wie du das jetzt.
Da bin ich gerade selber auch sehr, sehr drauf gespannt eigentlich. Also Arthouse-Filme sind eigentlich so Autorenfilme. Größtenteils.
Edgar Wright ist auch Autorenfilm.
Ja, aber diese ganze Arthouse-Riege oder diese Autorenfilmerei, die ja dann noch ihre eigenen Genres gemacht haben, mit hier Film Noir und sowas, also Schwarz-Weiß-Filme.
Film Noir sind keine Schwarz-Weiß-Filme.
Ja, Mann. Ich komme gerade selber schon durcheinander, ey. Nee, aber wann hatten sich das so richtig eigentlich manifestiert? So in den 60ern und 70er Jahren, als da eigentlich so Andy Warhol-mäßig das ganz prätentiöse Zeitalter war, wo irgendwie auch alles transzendental irgendwie sein musste. Und die sich ja dann auch gesagt haben, Film muss ja nicht darf nicht Unterhaltung sein, ein Film muss quasi dich innerlich auch in irgendeiner Art und Weise kaputt machen. Und diese ganzen Regisseure, die dann da gekommen sind, hier so Federico Fellini und
Godard,
Truffaut,
die Affen, die es heute noch gibt, wie Lars von Trier.
Diese ganzen, die so wirklich Filme machen, wirklich sehr schwer, sehr, sehr independent, sage ich mal, also die sich an keinerlei Konventionen und irgendwas halten und die irgendwie nur Filme machen zu scheinen, um sich selber darauf einen runterzuholen. Diese Art Filme hasse ich wie die Pest. Ja. Und das sind Arthouse-Filme.
Das Lexikon der Filmbegriffe beschreibt Arthouse als
Folgendermaßen, Arthouse war eine Bezeichnung, die in den USA für solche Kinos verwendet wurde, die Programme spielten, für die kein kommerzielles Interesse im Vordergrund stand.
Ja, ja. Recht auch.
Ja. Was aber noch lange nicht heißt, nur weil kein kommerzielles Interesse dahinter steckt, heißt das noch lange nicht, dass die gut sind.
Ja, Leute, die kennt auch kein Schwein und ich will jetzt ehrlich gesagt auch nicht drüber sprechen, weil ich Arthouse auch scheiße finde.
Naja, also so allein so Lass und Trier-Filme kennen mittlerweile halt schon
so
sehr
möchte,
viele.
So möchte gern Kunst einfach, finde ich.
So, also jeder, der wissen will, warum diese Filme kacke sind und was das für Filme sind, sollte sich, auf Deutsch heißt der Satan Tango von Belatar angucken oder Devil's Dance von Belatar angucken. Dann wisst ihr, wovon wir sprechen, und ich glaube, dann brauchen wir.
Ja, guck dir einfach mal hier von Fellini. Nee, Mann.
Godard.
Guck dir einfach von Godard hier, ich weiß gar nicht mehr, wie er auf Deutsch heißt.
Soufflé, Außer Atem.
Außer Atem heißt er? Ja, mit Jean-Paul Belmondo, was ihn ja so berühmt gemacht hat, wo dann immer alle auch gesagt haben, so die irgendwie in irgendeiner Art und Weise Film ja dann auch als die Mega-Kunst dann gesehen haben. Ah, oh, der hat so den Jump-Cut erfunden und der ist so geil. Jump-Cut übrigens das, was jeder YouTuber heute macht, so ganz schnell hin und her einfach schneiden, ohne Sinn und Verstand. Oh ja, und der ist so geil, der Film. Und oh, hat der mich in meiner Seele gefickt. Und also so muss Film sein. Ja, und das ist richtig hohe Kunst. Du einfach nur da.
Haltet euer Maul mit Arthouse. Ey. Ich film Tobi beim Kacken eine halbe Stunde. Und irgendein Affe wird sich schon finden in irgendeinem Kino, der davor sitzt und sagt, das ist Kunst.
Ja, ganz genau. Andy Warhol hat doch einen gefilmt, der im Burger frisst und hat gesagt, das wäre transzendental. Aber der hat ja auch ein Ei am Wandern gehabt.
So, Leute, Hosen runter. Eure drei Hassregisseure.
Tobi darf anfangen.
Achso, ich fange an?
Ja.
Hast du euch keine Gedanken gemacht?
Ja, doch, sicher. Warte, ich muss mal kurz sortieren. Also ganz klar, Michael Bay. Zumindest vor allem der Michael Bay in den letzten 15 Jahren.
Ohne einfach nur sagen, ohne große Beschreibung.
Lars von Trier. Weil er unter diesen Arthouse-Wichsern so gehypt ist. Und ja, da war ich mir nicht ganz sicher. Ich bin mir nicht ganz, also beim dritten schwank ich noch ein bisschen.
Zwischen?
Sagen wir, Uwe Boll ist zu leicht.
Ja, also das ist wie hier, was Alex auch gesagt hat, das ist wie Dagi Bee hassen.
Genau. Ich habe über Brad Ratner nachgedacht, aber auch nur, weil der...
Lasst uns wirklich mal versuchen, bei Regisseuren und Filmen zu bleiben, die 80-90% der Hörer kennen.
Jeder kennt Brad Ratners Film, zum Beispiel X-Men 3. Kennt jeder.
Ja, aber wenn er Hercules Person ist,
dann lass mich aussprechen. Ja, lass mich doch einfach aussprechen. Ich muss ja wohl, wenn du mich fragst nach Regisseuren, was soll ich denn dann sagen? Der Regisseur von Transformers, der Regisseur von X-Men 3.
Jetzt erzähl doch mal, welchen hast du denn als dritten dann jetzt?
Ich sag jetzt einfach mal Brad Ratner, aber es gibt viele, die ich super beschissen finde.
Ja, und welchen magst du noch nicht? Komm, Tobi, ich will die Kontroverse.
Welchen mag ich denn noch nicht?
Na, der hat so ungefähr nur 8 Filme gemacht.
Beginnt mit S, endet auf Kubrick.
Ah, Stanley Kubrick, richtig. Den finde ich auch richtig scheiße.
Was? Ich liebe die meisten Kubrick-Filme. Nee,
ich finde, Stanley Kubrick spielt für mich in einer ähnlichen, wenn auch nicht ganz so unsympathischen Liga wie Lars von Trier.
Krass.
Ja, ich hasse
Darüber Stanley Kubrick. Streiten wir aber ein andermal.
Ja, Mann, da muss ich nämlich, ich wollte, dass er das sagt, weil da werde ich, da...
Richard, deine drei Hassregisseure?
Okay. Meine drei Hassregisseure, auf Platz 3 ist Rob Marshall für mich.
Der hat was gemacht.
Der hat den letzten Fluch der Karibik zum Beispiel gemacht. Mhm. Der hat, ich glaube, Chicago auch gemacht. Und der hat Nein gemacht. Also der macht so ganz viele Musical-Filme und sowas. Warte mal, jetzt muss ich selber mal kurz gucken.
Into the Woods.
Ja, genau. Nein, Into the Woods. Der macht so diese ganzen...
Da vibriert irgendein Handy. Macht das mal aus.
Der macht diese Deins übrigens, ja. Echt? Der macht so ganz viele so Song- und Musical-Filme und sowas. Und ich finde, wenn ich schon höre, dass der irgendeinen Film übernommen hat oder irgendwas macht, ich habe Tränen geheult, als es dann hieß irgendwie, ja, Gore Verbinski macht nicht mehr den vierten Fluch der Karibik, sondern das macht jetzt Rob Marshall. Da habe ich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und dachte mir, nein, Leute. Ja. So, ihr begrabt gerade ein Genre. Egal. Ich mochte eine ganze Zeit lang Sam Raimi nicht. Mittlerweile liebe ich ihn.
Hat was gemacht?
Was?
Hat was gemacht?
Die Spider-Man-Filme zum Beispiel. Oder Evil Dead. Aber der steht nicht mit auf der Liste. Den mag ich mittlerweile sehr, sehr gerne. Das ist einer meiner Lieblingsregisseure auch. Also wie gesagt, Platz 3, Rob Marshall. Platz 2, Oh. Ja, eigentlich auch Michael Bay, obwohl ich den auch schon ziemlich leicht finde. Und meine persönliche ungeschlagene Nummer 1 auch, den ich hasse, von ganzem Herzen, aus tiefster Seele, mit vollster Inbrunst und einigster Innigkeit, Lars von Trier. Ja. Oh Gott, könnte ich bei dem kotzen einfach nur. Könnte ich bei diesen Filmen einfach nur in die Ecke scheißen und alle bewerfen, die es toll finden. Echt.
Ja. Meine drei Hassregisseure: Michael Bay, Roland Emmerich, Till Schweiger. Und
ja, okay, Till Schweiger reiht sich da auch sehr in
und
die.
Und die sind alle in der gleichen Klammer, denn ich sage nicht, dass das die schlechtesten Regisseure sind. Auf keinen Fall. Die Folge heißt auch nicht die schlechtesten Regisseure und Filme, sondern die schlimmsten Filme und Regisseure oder Regisseure und Filme aus der Hölle. Alle drei, Michael Bay, Roland Emmerich und Till Schweiger, sind so auf Handwerk, so in ihrem Handwerk, was sie machen.
Die nehmen sich selber zu wichtig.
In ihrer Technik, sage ich mal, sind das mit Sicherheit tolle Regisseure, die erfolgreiche Filme machen. Aber alle drei machen meiner Meinung nach Filme nach Kochrezept. Die haben so eine Formel.
Dann muss ich auch noch sagen, Matthias Schweighöfer.
Ja, ist für mich, Matthias Schweighöfer ist so als Regisseur für mich einfach nur ein Till Schweiger-Kopierer. Der kopiert Till Schweiger.
Achso, ich dachte, das wäre so ein verwachsener Zwillingsmyslexie-Fall gewesen, den einfach nur von Schweiger abgeschnitten.
Ja, bestimmt. Haben. Das sind, also alle, die haben, diese drei haben so Formeln für sich gefunden, mit denen die ihre Filme auf so eine ganz eklige, anbiedernde Art machen. Das können wir bestimmt noch aus. Und das. Ich finde die so schlimm, weil die Filme teilweise richtig gut sind, teilweise jedenfalls, aber trotzdem so was Ekliges an sich haben.
Ja.
Und am schlimmsten auf der Skala finde ich Roland Emmerich, weil der Independence Day gemacht hat, über den wir ja schon gesprochen haben, der einerseits einer meiner Lieblingsfilme ist, aber andererseits auch einer meiner absoluten Hassfilme ist.
Wer hat nochmal das Weiße Band gemacht?
Der ist ein Deutscher,
ja, ja.
Der immer alles auf Französisch macht, den ich auch ganz furchtbar finde.
Ja. Ach Gott, wie hieß er denn?
Haneke.
Michael Haneke.
Starlet.
Michael Haneke, ja, hasse ich auch, wie die Pest. Ja.
Ich möchte noch eins zu dem Thema schlimmste Regisseure sagen. Weißt du, es gibt auf dieser Welt 1 Million beschissene Filme. 1 Million Scheißfilme, die kein Mensch kennt, zu Recht.
Ja.
Wenn du eine Liste machst mit den schlimmsten Filmen aller Zeiten, die 1000 schlimmsten Filme, dann würden da eigentlich 1000, wenn du es objektiv machen würdest, würden da 1000 Namen draufstehen, die keiner kennt.
Ja, viel mehr, ja.
Ja? Ja. Also wenn du 1000, ja, noch viel, viel, viel mehr. Aber wir haben ja gefragt und die Leute nannten so Sachen wie Godzilla, wie Armageddon, wie Pearl Harbor und die ganze Scheiße. Das sind Filme, die haben Millionen von Menschen auf der ganzen Welt erreicht. Die haben Milliarden von Dollars eingespielt. Also müssen die schon irgendwie funktioniert haben. Die schlimmsten Filme sind die, die du eigentlich magst. Oder die du gesehen hast und wo du, die sich in deinem Gehirn eingebrannt haben. Die du aber trotzdem irgendwie, keine Ahnung, schwierig zu beschreiben.
Ich hab erst bei Transformers 3 aufgehört. Ich habe alle, also Transformers 1, 2 und 3 im Kino gesehen. Ich habe mir erst danach ist der Groschen gefallen, Tobi, das wird nicht besser.
Mhm. Ich weiß nicht, ich habe den ersten gesehen und dachte mir schon, nee.
Ich fand den ersten damals
fantastisch. Da bin ich raus. Da weiß ich noch, da wurde ich noch ins Kino eingeladen und habe sogar bereut, eingeladen worden zu sein.
Ich fand den ersten, ich habe den mit meiner Familie im Kino gucken, wirklich mit der
ganzen Familie. Wollen wir einen ganz kurze Reise machen in das Leben von Michael Bay? Ja. Michael Bay wurde bekannt, startete seine Karriere richtig mit Musikvideos in den 90ern vor allem. Aerosmith, Tina Turner, Meatloaf und so weiter hat er Musikvideos gemacht. Er hat
heute auch noch, nur dass er es jetzt Filme nennt.
Ja, er hat ganz viel für Werbung gemacht, hat dafür auch diverse Preise gewonnen, hat seit 2010 eine eigene Produktionsfirma sogar, die unter anderem den neuen Hero Turtles Spielfilm gemacht hat.
Du meinst, die nach 2 Filmen jetzt schon wieder gerebootet wird? Das war aber ein Erfolg für ihn, oder? Mein Gott, dieser innovative Mann.
Die wichtigsten Filme Michael Bays waren Bad Boys, 95.
Super Film.
Internationaler Durchbruch. Ja.
Da war aber auch noch gut.
Ja, keine Frage.
So, nee, Michael Bay kannst du wirklich zusehen, der ist wie ein altes Bild.
Der ist gieriger geworden.
Ja, sagen wir es mal so, der ist wie so hausgemachte Buletten.
Der hat seine Formel verfeinert.
Ja, das Ding ist, der ist wie so hausgemachte Buletten. Als der anfing, war das so, boah, geil, fetzt, macht Spaß. Mittlerweile ist da so einer, der kommt, ich habe was Neues gemacht. Und du sagst, ganz ehrlich, ich fand den ersten Scheiß besser.
Ja. Um mal ganz kurz aufzuzählen, die erfolgreichsten oder die bedeutendsten Filme Michael Bays, einfach nur kurz runtergelesen: Bad Boys, The Rock, Armageddon, Pearl Harbor.
Jetzt wird's scheiße.
Bad Boys 2.
Na, fast besser.
Die Insel.
Na, wieder ganz gut.
Boah, den fand ich furchtbar.
Transformers.
Bullshit.
Transformers die Rache.
Bullshit.
Transformers 3, die dunkle Seite des Mondes.
Bullshit.
Transformers Ära des Untergangs.
Stierscheiße.
Achtmal nominiert für die Goldene Himbeere. Zweimal hatte die Himbeere auch gewonnen für die Regie von zwei der Transformers-Filmen.
Ja.
Bay war für die Filme Armageddon und Pearl Harbor für die Goldene Himbeere als schlechtester Regisseur nominiert. Und er sah die Vorwürfe zunächst gelassen. Er sagte nämlich etwas, dass ich dafür mag ich ihn fast schon wieder, dass er das so ehrlich und offen gesagt hat. Er sagte, ich mache Filme für Jungs im Teenageralter. Oh je, was für ein Verbrechen.
Ja, das Interview habe ich damals auch gesehen. Das fand ich, ich fand ihn in dem Moment total sympathisch. Er ist nicht sympathisch offensichtlich, wenn man sich den in anderen Videos anguckt oder Interviews anguckt, aber da hat er ja recht und das hat er damals ja auch noch gemacht.
Er hat auch mit Megan Fox irgend so eine ganz sexistische Scheiße da irgendwie abgezogen, da hat sie doch auch noch irgendwie.
Ja, die hätte noch als Nazi bestimmt.
Ja, genau, sowas.
Das Ding ist, so die ersten, also eben Bad Boys und Armageddon und solche Filme, die waren ja wirklich ganz cool. So Armageddon, wie gesagt, kann man sich drüber streiten, aber Bad Boys war cool, war lustig, war natürlich nichts, also ganz weit weg von tiefgründig.
Klischees. Klischees über Klischees.
Klischees über Klischees, aber warum nicht? Klischees haben sich ja, die sind Klischees, weil sie sich bewährt haben.
Ja, eben.
Deswegen nennt man das ja.
Aber der Film hat auch Will Smith zu einem Sexsymbol gemacht.
Das war Will Smith internationaler Durchbruch als Filmschauspieler.
Genau. Ja. Und dann wurde er halt irgendwann scheiße, aber der hat in dem Zeitraum, also Michael Bay jetzt, hat in dem Zeitraum Filme eben, wie er es halt sagte, für Teenies gemacht. Und die haben eben bei den Teenies auch gefruchtet, bei mir als Teenager auch.
Die Transformers-Filme sind absolut hirnloser Scheiß, da müssen wir nicht drüber diskutieren.
Transformers ist eine Katastrophe.
Ja,
das funktioniert halt voll. Und also wir haben bestimmt jetzt auch Hörer, die zuhören und sagen, ich fand die ganz cool. Also ich möchte jetzt niemanden irgendwie auf den Schlips treten, der die Filme gut findet. Sie sind halt, was sie sind. Sie sind Roboterpornos.
Ja, also es sind einfach.
Du guckst halt anderthalb Stunden irgendwelchen abgefuckten Robotern zu, wie sie rumballern.
Ja, es sind Schlachtenpornos, was mich halt dann nur immer so. Es ist witzig, dass du das sagst, weil ich weiß nicht, ich war 2014. Da war ich auf Rügen im Urlaub und hatte irgendwie dann einen Abend Zeit und bin halt einfach ins Kino gegangen, lief nichts. Da habe ich mir halt Transformers Ära des Untergangs angeguckt, hier den neuen. Und saß da im Kino und ich weiß noch, neben mir zwei so eine 14-jährigen Bengel. Und ich saß da mit einem Kumpel und wir haben mega abgehatet über den Film. Und wir saßen da so, oh nee, Alter, warum haben wir Geld dafür ausgegeben? Warum haben wir Zeit dafür investiert? Das kriegen wir niemals wieder. Wir hätten uns auch einen Pickel auf dem Arsch gegenseitig ausdrücken können. Egal. Jedenfalls, nach dem Film, die beiden Bengel neben uns waren halt total geil. Meinten dann, ja, wie fandet ihr den? Ja, scheiße halt, ne? Und die beiden fanden den Shit geil. Die waren der eine 13, der andere 14. Die sind da megamäßig drauf abgegangen. Für die war das der Shit ohne Ende. Wo ich auch noch da saß und mir so dachte, ey, Alter, für mich ist das vollkommen die Reizüberflutung mittlerweile. Ich krieg überhaupt nichts mit von den Effekten und so.
Mein eigener Cousin, ja, mein Fleisch und Blut, meinte, das ist einer der besten Filme, die er je gesehen hat.
Die junge Generation findet das geil. Und
Darf ich mal weinen?
Wenn mein 15-jähriges Ich in diesen Film gehen würde, würde ich den auch voll feiern.
Wie gesagt, ich kann ja nicht viel. Von wann ist Transformers 1?
2007.
Guck mal, 2007, das ist jetzt, wie lange her? 9 Jahre. Da war ich 19. Ich fand den, wie gesagt, cool. Ich mochte Transformers 1. Damals, heute absolut nicht mehr. Der Film ist eine Katastrophe, aber damals mochte ich.
Den ersten fand ich so, ja, interessant. Finde ich mal nett, dass es das jetzt gibt.
Genau, ja.
Die Fortsetzungen, ich habe keine Ahnung, um was es da geht. Ich glaube, ich habe den zweiten noch gesehen und den dritten habe ich zur Hälfte gesehen.
Pipi-Kaka-Witze mit Robotern, Fred. Das fasst alles zusammen.
Die sind doch alle gleich, die vier Filme. Die sind alle gleich. Ja. Also wenn du dir alle vier, ich behaupte, wenn ich mir alle vier nacheinander binge-watche und dann fragst du mich, ey, was ist im zweiten, und im dritten und im vierten passiert, weiß ich das nicht mehr. Weil die alle wie so ein großer Kaugummi sind.
Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe so ich glaube, so um den Zeitraum rum kam zum Beispiel auch, ich mag ja persönlich sehr, sehr gerne hirnlose Filme. Mein Guilty Pleasure Movie aller Zeiten zum Beispiel ist ja auch immer noch Ace Ventura 1 und 2. Bin ich, gebe ich auch offen zu, bin ich ein Riesenfan von. Ich liebe diese Art Humor auch und ich liebe Jim Carrey darin. Aber wie gesagt, so eine Art Film halt. Und so um die Zeit rum, 2007, 2008, so in dem Dreh, da kam ja auch der Sohan.
Und den fand ich ganz große Scheiße.
Leg dich nicht mit Sohan an. Ich weiß noch, ich hab, oder Crank 2 oder sowas. Ich hab mit einem Kumpel im Kino gesessen. Wir haben uns vor Lachen nicht eingekriegt, aber nur, weil wir beide dieselbe Art Humor haben, weil das so drüber schon wieder war. Das war echt, ich hab richtig mit Pippi in Augen da gesessen und mir diesen Film reingezogen, weil ich konnte nicht mehr, weil der so drüber und so bescheuert einfach nur war, dass ich es wieder Hammer fand. Also ich finde es dann halt schlimmer, wenn halt dann Transformers angekündigt wird mit Schlachten-Epos, total geil. Das ist aber nur so eine, weiß ich nicht, so eine
Nickelodeon-Humor-Kacke.
Sohan war wirklich so eine Sache, ich hasse diesen Film. Ich finde den auf so vielen Ebenen so richtig scheiße.
Er ist ja auch ultra rassistisch und nicht auf so einer witzigen, ironischen Art.
Doch, eben genau das ist er ja. Deswegen mag ich ihn nicht.
Er ist auf einer ganz ekligen Art sehr rassistisch.
Der Diktator hier von Sacha Baron Cohen, der macht das auf eine witzige Weise mit dem Rassismus.
Ja, aber da fand ich zum Beispiel Borat wieder scheiße.
Ja, Borat fand ich auch nicht so gut, aber einfach, weil ich den Stil nicht mochte. Aber hier, Sohan finde ich so schlimm. Timo, mein Bruder, wenn der mich quälen will, macht er so an und rennt mit der Fernbedienung raus. Das ist wirklich kein Wissen, das hat er schon zwei, dreimal gemacht. Ich finde diesen Film, ich ertrag den nicht. Ich krieg da richtig.
Ich mag Adam Sandler allgemein nicht.
Ein Tumor in meinem Hirn wächst während dieser Film.
Ich hasse Adam Sandler.
Adam Sandler hat auch gute Sachen.
Ja, aber Adam Sandler, ganz davon abgesehen, dass Adam Sandler heute ein ausgedrückter Kaugummi einfach nur noch ist, aber.
Adam Sandler macht das Sohan, was gesagt, Michael Bay als Regisseur macht. Er hat irgendwann mal festgestellt, das finden die Leute lustig und seitdem macht er nur noch das Gleiche.
Leute, ganz ehrlich, Comedy. Müssen wir uns irgendwie fernhalten, denn Comedy ist noch ganz viel schlimmer und vom Geschmack abhängig.
Ganz viel schlimmer.
Oh ja.
Ist das ganz viel
schlimmer? Ich möchte noch ganz kurz zu Die Insel was sagen. Hier mit.
Peter ist so einer, der bestellt hier einen Burger bei Burger King mit ohne Schaf.
Ja.
Ganz viel schlimmer.
Immer mit viel Schaf. Schmeckt vorne und hinten. Die Insel, ne, mit Ian McGregor und, wie heißt sie?
Scarlett Johansson,
die geilste Frau Hollywoods. Die Insel, der war in der ersten Hälfte. War das ein super geiler, düsterer Science-Fiction-Film, der zum Nachdenken angeregt hat, wo ich gedacht habe, oh geil. Und ab dem Zeitpunkt, wo sie aus diesem Knast da raus waren, war es einfach nur noch in der zweiten Hälfte ein völlig langweiliger, banaler 0815-Action-Film.
Ja, das habe ich nämlich auch nicht verstanden. Ich habe, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, auch die erste halbe Stunde so, geil, coole Idee, bla, erinnert so ein bisschen an Gattaca und solche
geile
alten,
Bilder vor allen Dingen auch.
So Endzeit-Filme.
Ja,
so wie Equilibrium. Wie nennen die sich? Eben nicht die, sondern so Dystopien einfach. Ne? Also mit noch funktionierenden Gesellschaften, also keine postapokalyptischen Filme, sondern einfach so. Ist auch völlig egal. Jedenfalls, also die erste Bestimmung war cool. Und plötzlich fliegt alles die ganze Zeit in die Luft. Und es passt nicht mal zur Handlung, weil es geht ja um Organhandel, um professionellen Organhandel. Wieso müssen da irgendwelche Jets in Häuser fliegen?
Das war so ein bisschen, als ob Michael Bay gesagt hätte, oh, ich mache jetzt mal wirklich einen guten Film für Erwachsene. Und ab der Hälfte
des Films
kam sein Produzent zu ihm und hat gesagt, ey Michael, sorry, du musst doch einen 0815 Michael Bay Film drehen.
Ja. Sein Produzent wird zu ihm kommen und sagen, mach mal so schlecht wie sonst auch.
Also ab jetzt. Was vielen ja auch in Bezug auf Filmproduktion nicht bewusst ist, der Regisseur ist nicht der Chef eines Films.
Er ist der künstlerische Gesamtleiter.
Er ist der künstlerische Leiter. Also er ist am Filmset schon so irgendwie der Chef, aber der eigentliche Chef ist der Produzent.
Ja, weil der gibt's Geld.
Denn der Produzent ist der, der die Kohle gibt.
Deswegen sagt man Erfolgsproduzent Jerry Bruckheimer oder
ja.
Erfolgsproduzent also Finger im Po, Mexiko.
Also wenn man sich einen Film, ein Filmprojekt wie eine Firma vorstellt, dann ist der Produzent, der Geschäftsleiter, der Oberchefe und der Produzent engagiert den Regisseuren als jemanden, der für ihn arbeitet.
Und überträgt ihm aber die Leitung. Also der hat auch schon was zu sagen, aber er hat nicht das letzte Wort.
Auf jeden Fall, also ein Regisseur kann die Schauspieler aussuchen und so weiter und das Drehbuch und so weiter, bla 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 bla. Aber wenn der Produzent will, kann er sagen, nö, anders. Es gibt natürlich Produzenten, so wie Charlie Runkel der war doch Agent bei Californication, Stu mit der Glatze, der sagt, ich bin ein Hände weg, I'm a hands-off producer.
Ja.
Also es gibt Produzenten, die lassen Regisseure voll machen. die sagen, ey, Hauptsache, da kommt was Gutes raus. Es gibt aber halt auch Produzenten und die sitzen da und haben den Daumen drauf.
Ja.
Und von daher sind Regisseure auch nicht immer völlig frei in dem, was sie machen. Wozu wollt... Ja, genau, also eins wollte ich euch noch fragen. Hier, Thema Transformers, fand ich mit 14 geil, finde ich jetzt mit 60 scheiße. Ist es zwangsläufig so, dass wenn man älter wird, dass man in Sachen Filme kritischer wird?
Ja, natürlich.
Ich habe als Kind war einer meiner absoluten Lieblingsfilme Dragonheart von dem grauenhaften Scheißregisseur von den Fast and Furious Filmen. Oh. Und hier dem neuen Star Trek. Ich habe ihn mir vor, weiß ich nicht, 2 Jahren oder so muss es gewesen sein, mit 2 Freunden nochmal angeguckt. Und wir saßen echt lange davor, vor allem wenn jetzt wirklich, weil wir den alle 3 gefeiert haben als Kind. Und ich habe echt immer geheult und so. Und dann, wollen wir jetzt wirklich nochmal gucken, hat ein bisschen Oregano auf unserer Pizza gehabt. Und dann haben wir gesagt, komm, dann gucken wir uns den jetzt halt mal an.
Oregano.
Oregano auf der Pizza.
Habt ihr das zufälligerweise angezündet? Ja, lassen wir
das. Ja. Ihr habt es al dente
gegessen. Haben wir uns den Film angeschaut und ich möchte an dieser Stelle allen, die den Film als Kind geliebt haben, raten, tut das nicht.
Tut es nicht, ja.
Eine Katastrophe.
Geht mir ganz genauso. Habe ich als Film geliebt. Ist
so unfassbar scheiße.
Ist ein Haufen Scheiße. Dragonheart, leider.
Leider, weil als Kind war das eine Offenbarung, dieser Film. Mhm. Ich fand den so toll, ich habe so geheult. Ja. Wenn Dracula am Ende umgebracht wird und so, Spoiler.
Also die jungen Hörer, die uns jetzt auch, weil ich weiß, dass wir auch ein paar Hörer, minderjährige Hörer haben, die uns eigentlich gar nicht hören dürfen, aber die uns trotzdem ach ja, genießt die Zeit, solange ihr noch keine zynischen alten Bastarde seid.
Ich würde sagen, so, macht euch die Illusion dann teilweise auch nicht kaputt, weil bei mir war es tatsächlich Batman Forever. Mit Val Kilmer und hier Tommy Lee Jones.
Den habe ich als Kind auch voll gefeiert.
Alter, ich fand den als Kind, da war das so der Shit. So, ich fand's so geil, der erste Batman der Robin. So im mega geilen Kostüm, der so mega in Schwarz war. Und heute guckst du den Film und denkst so, oh, Schande über mein Haupt. Also lieber Boden tu dich auf. Ne?
Ich fand als Kind auch Batman und Robin gut. Und
das ja. Ich leider Gottes auch, aber das war auch die Zeit, Mann. Da war, gut, so werden sich dann. Ja.
Als Kind fand ich alles gut, wo irgendwas explodiert und wo nicht zu viel geküsst wird. Boah, hier, der allererste Batman. Ne, über den wir Cohen kurz gesprochen haben, also mit Jack Nicholson als Joker.
Ja. Fantastischer Film.
Eine Erinnerung, die hat sich in mein Gehirn eingebrannt. Ich sitze auf der Couch mit meiner Mutter, glaube ich, und meiner Schwester.
Hat sich ja sehr tief eingebrannt.
Wir gucken den Film. Und der Film war eine Offenbarung für mich.
Ja.
Im ARD, ZDF oder so wurde der ausgestrahlt. Und dann muss der scheiß Batman, der scheiß Michael Keaton, wer hat nochmal die weibliche Hauptrolle gespielt? Basic Instinct.
Nicht Michelle Pfeiffer, das war am zweiten. Kim Basinger.
Kim Basinger. Dann müssen die sich küssen plötzlich. Ich hab mich in Grund und Boden geschämt. Meine Mutter saß neben mir, als ich den Film geguckt. Aber das kennt man doch. Kennt ihr das auch?
Dann guck dir mal 9,5 Wochen an. Und genau wenn du es dir, weil du den einfach nur anguckst, weil das interessant wäre, wenn du es mal sehen wolltest. 9,5 Wochen mit hier Mickey Rourke. Oder Ice White Shut und dann kommt deine Mutter plötzlich rein ins Zimmer und guckt nur um die Ecke. Was schaust du da für einen Buckfilm her? Genau. Nee, Mama, das ist hier Kunst. Ice Entschuldigung. White Shut,
Daniel. Es geht mir heute mit 31 noch so, wenn ich mit meiner Mutter irgendwas angucke und da gibt's eine Liebesszene, voll peinlich. Also für mich. Leute, habt ihr Lust, kurz Pause zu machen?
Ja.
Und habt ihr Lust, nach der Pause über Roland Emmerich kurz zu sprechen, weil ich den auch noch interessant
finde? Gehen wir heute nur deine Regisseure durch, ja?
Ich wollte gerade sagen, darf ich meine Hass-Tirade aus Stanley Kubrick jetzt noch bringen oder nicht?
Gerne.
Also warum ich mich hier hinstelle als studierter Filmmensch und sage, einer der größten Regisseure unserer Zeit ist scheiße.
Ja, das würde mich nämlich auch mal interessieren tatsächlich.
Das machen wir auch nach einer kurzen Pause.
Bis gleich.
Wir brauchen einen Fotografen, verstehst du? Dann mach doch deinen Scheiß!
Der Anlass war vollkommen nichtig und ich selbst griff erst gar nicht ein, weil Kinski im Vergleich zu anderen Ausbrüchen eher milde wirkte.
Mach deine eigenen Sachen! Hast genug zu tun!
Ich arbeitete einfach am Aufbau der nächsten Szene weiter.
Friss, von jetzt kriegst du überhaupt nichts mehr zu tun. Ja, du musst ja nicht pressen. Muss es ja nicht pressen. Friss, was du willst.
Das ist ja schlimmer wie ein Zuchthaus, du Arschloch. Du willst mir bestimmt mal nichts zu fressen kriegen? Das werden wir erleben. Das ist nichts. Das. Oh, sein Geisteskranker. Glücklich, sein Geisteskranker. Schaff den weg.
Wir haben leider nicht mehr ganz so viel Zeit, denn Richard muss in 20 Minuten uns leider verlassen.
Ich sterbe. Dann.
Und. Später. Aber wir sprechen noch ganz kurz über Kubrick und wir sprechen ganz kurz über Emmerich. Und Tobi, jetzt bin ich mal gespannt.
Warum ich Stanley Kubrick nicht mag?
Stanley Kubrick, warte mal ganz kurz, seine bedeutendsten Filme.
Shining, Clockwork Orange, also Uhrwerk Orange.
Full Metal Jacket.
2001.
2001, The Space Odyssey. Ja. Schwarz-Weiß, ziemlich alt, Dr. Strangelove, oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben.
Genau.
Den kennt heute leider keiner mehr. Einer meiner Lieblings-Oldschool-Filme.
Der Erfinder des Actionfilms ist er im Prinzip mit The Killing damals gewesen.
Ja.
War der erste Film, der offiziell als Actionfilm galt. Und im Prinzip mein Lieblingsgenre, Actionfilm, beziehungsweise Actionkomödien, hat er erfunden. Er ist ein großer Visionär, keine Frage gewesen. Hat tolle Filme gemacht. Ich finde die nur leider alle scheiße.
Nicht dein
Ernst. Und das liegt daran, also er ist ja bekannt dafür, oder beziehungsweise ist so berühmt damit geworden, dass er jedes Bild, jedes einzelne Frame, also jedes 24. Sekunden-Bild, wie ein Gemälde, wirklich minutiös wie ein Gemälde aufbaut. Und da fangen für mich zwei Probleme eben an. Gerade bei Filmen wie Barry Lyndon von ihm, so ein Historienfilm, der ist völlig überladen. Also du kannst den Film. Ich glaube, wenn du gar keine Ahnung von Filmen hast, kann man solche Filme ganz nett gucken. Wenn man sich ein bisschen mit Bildgestaltung auseinandersetzt, ist das eine unfassbare Reizüberflutung, die es unmöglich macht, den Film genießen zu können. Mhm. Das heißt, du denkst eigentlich nur nach. So, ist natürlich auch nicht unwichtig, so für die Filmgeschichte, dass es solche Filme gibt. Aber sie können dann einfach nicht mehr gefallen. Und auf der anderen Seite, und das finde ich eigentlich das wirklich Schlimme daran, dadurch, dass er diese Filme eben so gemacht hat, so unfassbar minutiös gemacht hat, leidet die schauspielerische Leistung unheimlich. Weil die Schauspieler absolut keinen Freiraum für irgendwas hatten, was dazu führte, dass sagenhaft hölzerne Dialoge entstanden sind, dass unnatürliche Bewegungen entstehen oder beziehungsweise Bewegungsabläufe entstanden sind, etc., etc. Es ist vielleicht ein blödes Beispiel, aber du hattest keinen Johnny Depp, der so eine Figur neu erfunden hat bei Pirates of the Caribbean, was der Wilbinski ja gar nicht wollte. Ist natürlich auch ein Extrembeispiel, aber völlig undenkbar, dass da irgendwer seine eigene Kunst mit reingebracht hat. Ja. Der hat im Prinzip, hat er die Augsburger Puppenkiste gemacht, nur mit Menschen. Und das siehst du eben auch im Spiel und das finde ich so scheiße daran.
Aber er hat ja zum Beispiel auch bei Clockwork Orange, da haben sie habe ich ein Interview mal gesehen mit dem Hauptdarsteller. Ich weiß leider seinen Namen jetzt auch nicht mehr. Wie er
heißt. Aber der war gut.
Schade. Ja. Aber der hatte auch mal gesagt am Set, weil der Kubrick war ja auch so, er ist doch noch einer von den Regisseuren, würde heute das gar nicht mehr funktionieren, so wie der Filme gemacht hat, weil er war Choleriker ohne Ende. Der hat sich, wie du schon sagtest, so gut wie nie mit seinen Schauspielern beschäftigt, sondern war es gibt immer zwei Sorten Regisseure. Es gibt immer welche, die visuell bombastisch sind, die sich auch nur darauf versteifen, à la Michael Bay zum Beispiel. Mhm. Große Filme, viel Explosion, sieht alles toll aus. Handlung, Dialog, scheiß drauf. Mhm. Ist dann vollkommen egal. Und so ein bisschen nur auf die künstlerische Richtung war Stanley Kubrick nämlich auch. Und da gab es eine Situation, da hat ihn der Hauptdarsteller gefragt, was er in einer Szene, das war bei Clockwork Orange, war das eine Szene, wo die dann diesen Treppenaufgang dann irgendwie sind, kurz bevor er dann auch irgendwie, wenn er dann schon wieder zu Hause ist, kurz bevor er seinen Kumpel dann da auch da so zusammenmöbelt, wo er ihn gefragt hat, wie soll er denn das spielen? Er kann so richtig mit dem Dialog, irgendwie kommt er damit so richtig nicht klar. Und Kubrick ihn halt nur angeguckt hat mit, du bist ja Schauspieler, nicht ich. Und dann ist er weggegangen.
Ja.
So hat er immer gesagt, I'm not the fucking RADA.
Ja.
Also Royal Academy of Dramatic Arts.
Ja.
So, also, you're the actor, not me.
Ja.
Und dann hat er die stehen lassen. Und das
fühlt sich halt als Schauspieler auch verarscht. Ja. Und das ist eben genau das, was ich meine. Und das siehst du eben leider sehr, sehr deutlich in jedem Film. Also da gibt es auch keine Ausnahmen.
Ja.
Und das finde ich halt. Das macht so ein bisschen die Grundidee des Geschichtenerzählens nicht kaputt, aber im Gegenteil ja eigentlich. Nur geht die Lebendigkeit dabei irgendwie flöten. Also ich bin ja zum Beispiel ein Riesenfan von Kevin Smith. Dogma ist so der bekannteste Film von ihm vielleicht. Der macht halt, also ich meine, der hat damals das Sundance Festival gewonnen und den Jugendpreis oder Nachwuchspreis in Cannes gewonnen mit einem Film, wo sich anderthalb Stunden einfach nur Leute über das Vögel oder Star Wars unterhalten. In einem Kiosk, in dem der Regisseur gearbeitet hat. Deswegen hat er den Film da gedreht. Der ist unheimlich lebendig dafür, dass da eigentlich nichts passiert. Der Film ist echt langweilig, aber ne, der ist halt eben lebendig. Mhm. Und das hast du bei Kubrick gar nicht. Und das finde ich ganz, ganz, ganz furchtbar. Das tut richtig, also mir tut es richtig weh, dabei zuzugucken. Und deswegen finde ich den Typen so
2001
scheiße.
Von Kubrick, Space Odyssey, eine der Explosionen, der mein Lieblingsgenre, der Sci-Fi, Science-Fiction.
Wie sie immer noch gesagt haben, mit dem kompliziertesten Schnitt aller Zeiten. Also, ich habe den damals im Filmstudium gesehen und wir guckten uns das an. Und wenn der Affe dann da diesen Stock hochwirft, und dann kommt der Schnitt, tausende Jahre später, und dann dieses Raumschiff da drin. Ich sag da, Alter, das hat gewackelt und das war für den Arsch.
Ja.
So, warum ist dieser Schnitt jetzt so geil?
Halt damals.
Ja, ja. Aber trotzdem, ich sag so irgendwie da so, ey, komm, was.
Der Film ist mit den heutigen Sehgewohnheiten sehr schwer zu ertragen, weil der Film besteht wirklich gefühlt zu 70% aus Szenen, wo irgendwelche Raumschiffe mit ganz langsamen Bewegungen irgendwo andocken oder irgendwo entlang fliegen. Wenn du gekifft hast und voll auf Space abfährst, so wie ich, also ich habe jetzt nicht gekifft, als ich ihn gesehen habe, aber das ist wirklich ein Kifferfilm. Wenn du voll auf Space abfährst wie ich, macht das Spaß, aber ich kann den alleine nicht gucken, weil der halt unfassbar langsam ist, der Film. Ja. Aber er ist ein scheiß Kunstwerk. Nicht nur in seiner Zeit damals.
Ja, keine Frage. Also
ich mag ja The Shining auch nicht.
Ich auch nicht.
Ich mag Kubrick an sich, weil ich finde zum Beispiel Full Metal Jacket finde ich mega geil.
Full Metal Jacket finde ich die ersten 20 Minuten gut. Danach wird der Film eine Katastrophe.
Echt? Ich finde den geil.
Ich fand den super. Ja. Ich fand den richtig geil.
Also ich fand diese ganze Ausbildung, die war cool.
Diese ganze Prolog, ja eben, dieses ganze Ding noch mit Private Paula und sowas, aber einfach nur, weil es nicht auf Schauspielern, sondern weil der ja eine Botschaft hatte, wegen dieser ganzen Vietnamkrieg-Scheiße und
die Leute da getriezt wurden
und alles. Und das so an einem Punkt dann festzumachen mit hier Private Paula, mit D'Onofrio, der den ja gespielt hat, das fand ich geil. Das fand ich richtig, richtig geil. Aber zum Beispiel mit Barry Lyndon oder so, ja, dann in Filmerkreisen finden das alle dann immer so Hammer mit dieser Kerzenszene, wo er dann irgendwie ein Objektiv hat an seiner Kamera, was eine Blende von 0,4 hat, also sehr, sehr, sehr lichtintensiv, was er irgendwie von der NASA sogar hatte, dieses Objektiv da, ne? Aber da muss ich auch sagen, ich weiß noch, als ich Barry Lyndon gesehen habe, ich bin halt original noch zweimal eingeschlafen.
Ja, weil der Film mega langweilig ist und eben so reizüberflutend vollgeladen ist. Der ist im Prinzip wie ein, also man muss sich das vorstellen, wenn man so ein bisschen Ahnung von Film hat oder beziehungsweise sich, wie gesagt, mit Bildgestaltung oder so auseinandergesetzt hat, fühlt sich also für mich so ein Film wie Barry Lyndon an.
Wie diese merkwürdige Anime-Serie, die sie bei den Simpsons gucken, wo sie alle epileptische Anfälle kriegen, weil sie schnell und bunt geschnitten ist. Ungefähr so ist das. Weißt du, siehst ein Bild, wohin überall irgendwas drinsteckt, irgendwelche. Ob jetzt die Komposition ist mit den ganzen geometrischen Figuren, die da eingebaut sind, mit den ganzen Dreiecken, überall sind Dreiecke und überall sind Augen und bla und alles. Boah.
Ich finde das Thema total spannend, wie sich die Sehgewohnheiten im Laufe der Jahrzehnte verändert haben. Da haben das hier Thema 2001 oder diverse andere alte Filme, die kannst du heute nicht mehr ertragen, weil da für den heutigen Kinozuschauer, wenn wir sind Transformers und so weiter gewöhnt, da passiert halt nichts. Weil nicht alle zwei Sekunden geschnitten wird. Und es gibt
Das ist es bei den alten Hitchcock-Filmen auch. Und die gucke ich heute noch gerne.
Ja, also ich finde es halt spannend, dass diese Sehgewohnheiten, dass die halt komplett erlernt sind. Das ist nichts, was dem Menschen angeboren ist. Die haben wir gelernt durch unsere Medienrezeption.
Das war ja zum Beispiel so eine Sache bei Citizen Kane, der als der beste Film aller Zeiten gilt. Den haben die ein Großteil der Zuschauer damals, von wann ist er, 41 oder so, die haben den Film nicht verstanden, weil er zu schnell erzählt ist.
Ja.
Die haben den Film nicht begriffen.
Und für uns heute spielt er sich in Zeitlupe ab.
Ja.
Die haben, finde ich total spannend, die haben ein Experiment gemacht. Da haben Wissenschaftler in irgendeinem ganz abgelegenen türkischen Dorf haben die Leute gefunden, die noch nie in ihrem Leben Fernsehen oder Kino oder Filme geguckt haben. Die haben noch nie sowas gesehen. Und denen haben die dann verschiedene Sachen vorgespielt, weil die eben herausfinden wollten, sind diese Sehgewohnheiten angeboren oder wurden die denen beigebracht. Und dabei kam raus, dass die Leute gar nichts verstanden haben. Die waren völlig überfordert. Also es gibt ja dieses Schnitt-Gegenschnitt-Ding, ne? Also du hast zwei Kameras.
Schuss-Gegenschuss
in einem Dialog. Tobi und Richard stehen sich gegenüber und du siehst die Kamera, wie sie auf Tobi gerichtet ist, dann gibt's einen Schnitt und du siehst von gegenüber, wie sie auf Richard gerichtet ist. Das haben die Leute da nicht verstanden bei dem Experiment. Die haben nicht verstanden, dass das zwei Menschen sind, die sich miteinander unterhalten. Oder Schnitt, das Haus von außen. Schnitt, du bist innerhalb des Hauses.
Also erst der, wie man in der Fachsprache sagt, erst der ist Establisher.
Genau.
Das heißt, wenn ihr sowas seht wie bei The Dark Knight oder so, dass dann vorher Wayne Tower gezeigt wird, so richtig schönen Überblick mit der Stadt, dann zeigt er uns, da sind wir gerade dann ist ein Schnitt in irgendeinem Konferenzraum. Da sind wir jetzt genauso. Wir befinden uns in diesem Gebäude. Und du akzeptierst das aber einfach.
Ja, und auch das haben die Leute nicht gecheckt. Also es haben die nicht gerallt, dass das jetzt innerhalb dieses Gebäudes ist. Nur so als kurzen Einwurf. Finde ich total spannend.
Wollen wir zurück zu den schlechtesten Filmen kommen?
Ja, Emmerich. Also, wir haben schon darüber gesprochen, was für uns wichtig ist bei Filmen. Für mich persönlich ist bei Filmen immer total wichtig, da gibt es so einen hochtragenden Begriff unter Filmern, Wahrhaftigkeit. Mhm. Also dass das Gefühl, dass das, so wie es gerade passiert, tatsächlich irgendwann mal in echt passieren könnte. Mhm. Klar, bei Science-Fiction-Filmen kommen kranke Technologien und so weiter dazu, aber
dass sie innerhalb ihres
Universums. Genau, dass die innerhalb ihrer Logik, innerhalb ihres Universums Sinn ergeben.
Ja.
Und was mich am meisten immer rausreißt.
Sagen Sie, das wäre Star Wars ja schon gar nicht gleich ganz unten durch oder so.
Also, da gibt's auch super Filme. Also, was mich immer am meisten rausreißt, sind immer Logiklöcher in der Handlung. Und da gibt's
bei echt Emmerich nur nicht eine Menge. Selten.
Ja, und Emmerich ist halt für mich einer, der das oft echt mit den Füßen tritt.
Ja.
Roland Emmerich kommt aus Stuttgart-Obertürkheim, ist ein Schwab. Der hat studiert in Stuttgart. Und der Emmerich kennt man halt hauptsächlich von der Katastrophenfilme. Katastrophenfilme, ja.
Ja, da wo der herkommt, da kann aber nichts Gutes mehr rumkommen, Fred.
Also, der hat in München Film studiert und hat gleich zu Ende seines Studiums einen Knaller gebracht, das Arche-Noah-Prinzip.
Ja, den habe ich mal gesehen.
Die Filme hatten damals so ein Budget ungefähr, die Studentenfilme, von 20.000 D-Mark an dieser Hochschule, wo er da studiert hat. War schon eine sehr angesehene und große Filmhochschule. Er hat seinen Abschlussfilm mit 1 Million D-Mark produziert und größtenteils fremdfinanziert, Sponsoren und so weiter. Also der hatte schon immer ein Händchen dafür, das Ding big zu machen.
Ja.
Seine bedeutendsten Filme, Universal Soldier, Stargate, Independence Day, Godzilla, Der Patriot, Day After Tomorrow.
Was, Der Patriot ist von Emmerich?
Ja. 10.000 BC, 2012, Scheiße. White House Down, Independence Day 2.
Also ab, alle Filme so nach Der Patriot waren im Prinzip Blödsinn.
Ja.
Also für mich sind
Godzilla ist ja auch schon sehr fragwürdig, aber trotzdem so. Danach höre ich persönlich nur noch so ein, weißt du, wie als wenn einer gerade ins Klo scheißt. Ja, wenn Fred redet, ich höre nur Scheiße.
Independence Day 1 habe ich ja schon mehrmals gesagt. Hassliebe schlechthin von mir.
Ja.
Ich mag ihn.
Ich mag ihn auch.
The Day After Tomorrow und 2012 sind für mich
gar nicht
der gleiche Film. Ja, das ist für mich halt der gleiche Film. Ja. Es ist ein und derselbe Film, nur das eine Mal ist es eine Eisscholle, das andere Mal ist es irgendeine Erdspalte. Das ist so eine Scheiße.
Ja.
Ey, 2012, dieser Scheißdreck-Katastrophenfilm, der von vorne bis hinten keinen Sinn ergibt, wo nur hirnlos über irgendwelche Erdspalten gefahren wird oder irgendwelche dummen, riesigen Flugzeuge über irgendwelche Abgründe rauschen.
Ich fand das so geil, wie der amerikanische, der Vizepräsident, der diese Arche da mitgebaut hat, der das damit angestoßen hat. Wenn die dann da irgendwie von der Flutwelle da erwischt werden, und dann der Typ, der in dem U-Boot sitzt und das so nah bedient, ne? Und dann sagt, oh mein Gott, wir steuern auf etwas zu, es ist 8000 Meter hoch. Großer Gott, was ist bloß in dieser Welt, was ist 8000 Meter hoch? Alter, du bist ein Ami. Jeder Ami hat doch in irgendeiner Art und Weise schon mal vom Mount Everest gehört. Und jeder weiß, dass der ungefähr 8000 Meter hoch ist, du blöder Hammel. So, das stand ich auch so da. Und du das ist irgendwie Vizepräsident, weißt du? Und sagst dann auch dann, nee, also, nein.
Also es ist entweder sehr traurig fürs Drehbuch oder sehr traurig für die amerikanische Politik.
Boah, ich wünschte, wir hätten jetzt noch mehr Zeit, über Emmerich zu meckern, aber
Ich hätte zum Beispiel auch noch einen Regisseur, wo jetzt viele vielleicht sagen werden, oh mein Gott, Tobi, wie kannst du nur? Aber dann denkt mal nach, George Lucas. Ein sagenhaft beschissener Regisseur.
Ja.
Der hat vier Star Wars Filme.
Ich auch. Der Mann, also der ist für mich, der ist für mich der Hans im Glück der Film.
Der hat vier Branche. Star Wars Filme selber gemacht hat, das ist der erste, also We Are Not Calling It A New Hope, sondern den Krieg der Sterne.
Ja.
Also eben, ne, die Geschichte von Luke, das wäre Episode 4, wie auch immer. So, den hat er gemacht, den hat er gut gemacht. So, das ist ein guter Film. Keine Frage. Wir sprechen jetzt nicht über die Idee Star Wars, die genial ist, ist eine andere Frage. Aber so
wir sprechen noch ein andermal über Star Wars. Star Wars ist mit Sicherheit nicht so erfolgreich, weil es so ein großartiges Filmwerk ist, sondern weil die ganze Welt einfach voll der Hammer ist.
Aber eben als Regisseur hat er eben vor allem dann die drei Prequels gemacht. und die gehen gar nicht. Mhm. Ich denke, da sind wir uns einig.
Ja, also die dunkle so Bedrohung, dieses, Angriff der Klokrieger und
Auch wenn er seine ganzen alten Filme dann nochmal remastered rausgibt mit irgendwelchen völlig sinnlosen Extras, wenn er plötzlich durch das Bild einfach so wie so ein Hover nochmal kurz durchfliegt. Wozu war der jetzt nötig?
Ja.
Warum ist der jetzt irgendwie eingefügt worden? Aber das Ding ist dann eher dann so, ja, so ist es halt, wie ich es damals machen wollte. Und da bin ich immer heilfroh. Alter, ein Glück hattest du so eine Probleme damals, diesen Film zu machen, weil sonst wäre der nicht gut geworden.
Ja.
Weil hätte man dir freie Hand gelassen, da wäre da nur Scheiße bei rumgekommen.
Ja. Siehe die Prequels.
Ja. Mhm. Furchtbar.
Freunde, Jar Jar Filme Binks und Regisseure aus der Hölle. da machen wir vielleicht auch noch mal die ein oder andere Folge drüber.
Da können wir heute leider nicht so viel Zeit, weil ich ärgere mich auch gerade schon, weil ich könnte jetzt auch noch über 1000
Nee, Richard muss in 5 Minuten gehen. Das ist, sonst haben wir immer viel Zeit. Heute haben wir ein bisschen Time Limit, das ist auch in Ordnung so. Ich kann schon mal so viel teasern. Wir haben jetzt heute und in den letzten Folgen immer sehr allgemein über Themen gesprochen. Wir werden in den nächsten Folgen wieder ein bisschen konkreter werden. Wir haben uns für die nächste Folge einen tollen Film ausgesucht, über den wir einen Reality-Check machen werden. Verrate ich noch nicht. Es erwarten euch ein paar spannende Themen in nächster Zeit. Und ich würde jetzt tatsächlich überschwenken zum Hörerfeedback.
Hörerfeedback.
Ja,
zur Hörerfeedback.
Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. zum Beispiel hat uns Gambeer geschrieben: Ich freue mich jetzt schon, die neue Folge förmlich in mich aufzusaugen. Ein riesengroßes Lob an euch für die guten Folgen bisher. Ich hoffe, ihr habt weiterhin steigenden Erfolg.
Boah, voll nett, danke.
Ja, Gott sei Dank. Dankeschön, dann saug mal ordentlich.
Darky.
Ja, lad's runter, verbreit's weiter, empfiehl's deinen Freunden, auch wenn sie dich danach nicht mehr mögen.
Hörer Darky, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, denn statt einem A war eine 4 in dem Namen, Darky. Boah, der Podcast war sehr gut und mega lustig. Alex kann gern beim Thema Podcast als die Zukunft des Radios mitsprechen, fände ich echt interessant. Also in Bezug auf die letzte Folge, wo wir mit Alexi Bexi über YouTube gesprochen haben.
Ja, vielleicht laden wir den auch nochmal ein. Alex, also wie gesagt, er war jetzt einmal hier. Alex darf gerne öfter kommen. Ich glaube, der kann auch auch so abseits YouTube. Der hätte heute bestimmt auch gut was sagen können, aber der kann.
Also wir wollen ja ein bisschen mischen, vielleicht nicht in der nächsten oder übernächsten Folge, aber wir werden ihn bestimmt nochmal anfragen, ob er nochmal Lust hat, vorbeizukommen. Hörer Trash hat geschrieben,
aber
wow.
Aber den muss er selber bezahlen.
Hörer Trash hat geschrieben, wow, mega professionell aufgezogen, der Podcast, dafür, dass der Kanal so extrem klein ist. Dazu muss man sagen.
Ja, so klein sind wir gar nicht, aber du hast wahrscheinlich die YouTube-Folge dir angeguckt, ne?
Ganz, also wir laden die Folgen ja auch immer bei YouTube hoch. Das mache ich rein aus Prinzip. Es gibt Leute, die das auch bei YouTube hören. Es sind zwar sehr wenige Podcasts, hört man nicht über YouTube. Die hört man über iTunes oder Podcatcher, so wie 99% das machen. Er hat das über YouTube geguckt und da haben wir, ich glaube, 70 Abonnenten gerade, also Pillepalle. Trash, guck mal bei iTunes. Da waren wir heute Morgen wieder auf der 2.
Recht?
Platz 2 bei TV und Film. Yay. Im Harry Potter Forum werden wir gerade diskutiert. harry-potter-community.de. Und zwar durchaus positiv.
Was, echt?
Ich Harry bin, Potter? Ja.
Krass. Also da mal Lob an die Harry Potter-Leute.
Cool, ich bin danke. Echt ein bisschen irritiert, dass es nicht mehr Hate gegen uns gibt gerade.
Ja, allerdings.
Also wir kriegen echt gerade wenig Kritik.
Hast du denn mal Kritisches aufgeschrieben?
Nee, wir haben scheiße, es hat keiner irgendwie geschrieben in letzter Zeit, ihr seid scheiße.
Ey, mir fehlen die Ufologen, Fred. Jetzt nicht
also, dürfen. Ey, wenn es was
ja, wenn gibt, wir alle aussortieren, die wir scheiße finden, gibt es dann langsam keiner mehr, der uns scheiße findet. Ne?
Also es gibt ja so YouTube-Teenies, die, wenn sie Kritik kriegen, irgendwie sich ritzen und sich aufhängen wollen. Haben wir mit Alex schon drüber gesprochen in der letzten Folge bei YouTube. Wir finden das eigentlich ganz spannend, wenn uns Leute schreiben, ihr seid voll die Hampelmänner. Wir haben ja versprochen, dass wir Kritik immer aufschreiben und auf Tobis selbst hergestellten Käse ritzen.
Jetzt animier sie nicht doch auch noch.
Ja, nee, Leute, schreibt uns gerne.
Ja, was soll man sagen, die Käseproduktion läuft und die Rückseiten sind ziemlich leer.
Also schreibt uns gerne, auch wenn ihr Anregungen und wenn ihr Fragen habt. Ne? Wir sind auch gerne für Themenvorschläge offen. Wir werden auch bald den 2. Platz unserer Online-Umfrage umsetzen. Und als Thema, seid schon mal gespannt. Per Anhalter durch die Galaxis. Per Anhalter durch die Galaxis war auf Platz 2 mit 10% der Stimmen.
Geil. Dafür habe ich übrigens auch gestimmt. Und ja, ich habe auch gestimmt.
Ja, ich habe auch abgestimmt.
Wahlmanipulation.
Natürlich, nenn mich Trump.
Bevor wir Schluss machen, möchte ich noch gerne zwei neue iTunes-Rezensionen vorlesen. Liebe Hörer, ich weiß, iTunes ist ein Kackprogramm und es ist teilweise recht schwer, den Punkt zu finden, wo man die Rezension abgeben kann. Aber es hilft uns tatsächlich sehr, wenn ihr uns 5 Sterne bei iTunes gebt. Das pusht uns im iTunes-Ranking nach oben, zum Beispiel.
Keine Sorge, wir gucken auch gerade schon, wie wir bei Spotify reinkommen.
Genau, zum Beispiel Hörer Ding Dong Dida hat geschrieben, gute Laune-Garantie für regnerische Tage.
Oh. Oh. Voll lieb, danke.
Da mache ich mir jetzt Sorgen, sind wir zu lieb?
Nee, ne?
Oder die Hörer mummeln sich.
Wollen die Leute scheiße?
Die Hörer sitzen an regnerischen Sonntagen mit ihrer Kuscheldecke da und hören zu, wie Tobi und Richard
über Kacke reden.
Ja. Na gut.
Simon Dellin hat bei iTunes geschrieben.
Sein Pläsierchen.
Simon Dellin hat geschrieben, diese herrliche Mischung aus extrem interessanten Fakten, guten Gesprächen und zum Schießen lustigen Momenten ist einfach Unterhaltung pur.
Oh.
Bitte macht weiter, auch gettene längere Folgen mit vielen Gästen. Ich sage jetzt mal vor, ich möchte unsere Hörer animieren, dass sie uns mehr bei iTunes rezensieren. Und deswegen verspreche ich jetzt, dass wir jede iTunes-Rezension bei uns am Ende immer vorlesen. Auch die schlechten.
Geil.
Ja, Hauptsache, solange die 5 Sterne sind. Also gebt ihnen, also wenn ihr meckern wollt, macht das bei iTunes gerne, gebt uns 5 Sterne und hasst dann über uns ab. Und wir lesen das immer alles vor bei iTunes. Irgendwann, wenn wir groß sind und jeden Tag 100.000 Bewertungen kriegen, dann kann ich das irgendwann nicht mehr machen, aber im Moment geht das noch.
Ja, weil ich sag's ja immer wieder, die Leute vergessen es vielleicht auch, wir lesen das halt auch alles. Ne? Auf allen Kanälen, über Twitter, über Facebook, über
iTunes. Wir antworten auch immer.
Wir lesen sie.
Also wir haben auch öfter Hörer, die uns bei Facebook anschreiben und Fragen haben oder so. Wir antworten immer bei Facebook.
Ja.
Im Moment geht das noch.
Irgendwann sind wir zu groß, dann können wir gar nicht mehr antworten. Dann wollen wir vielleicht auch nicht mehr.
Ja, irgendwann, wenn wir dann ziehen
wir einfach nur unser Programm durch, werden depressiv, nehmen Drogen und beim nächsten Mal, wenn die dann nehmen wir einen Podcast auf und sind vor der Aufnahme schon betrunken.
Das ist eigentlich der Plan.
Ja.
Wir machen langsam Schluss. Denkt neben der iTunes-Bewertung auch daran, uns bei Facebook und bei Twitter zu folgen. Hashtag Kack und Sach. Ja. Abonniert uns bei iTunes in der Podcatcher-App eurer Wahl oder auch bei YouTube, wenn ihr wollt. Ich kann aber so viel sagen, die Folgen kommen früher raus bei iTunes und in den Standard-Podcatcher-App. Bei YouTube dauert es immer ein paar Tage. Wenn ihr uns gerne finanziell unterstützen möchtet, wenn ihr sagt, hey, wir möchten, dass die noch öfter und mehr Folgen machen, habt ihr die Möglichkeit, uns bei PayPal ein kleines Trinkgeld zu geben oder uns bei Patreon monatlich zu unterstützen mit Kleinbeträgen von 1 bis 5 Dollar. Wir werden auch bald damit starten, exklusive Inhalte anzubieten für Leute, die uns da unterstützen. Aber das dauert noch ein bisschen. Da sind wir noch in der Planung.
Oh, das klingt voll nach Arbeit.
Es gab noch mal kurz eine Überlegung, hier Merchandise-mäßig. Weiß ich nicht. Hättet ihr Bock auf ein Kack- und Sach-Cappy oder ein Kack- und Sach-T-Shirt? Sagt's uns mal.
Ja, genau. Schreibt
würde
uns
mich mal
das
interessieren,
gerne.
Wirklich. Ob die Leute darauf auch Bock hätten.
Habe ich am Wochenende noch mit meiner Freundin drüber gesprochen. Wir drücken uns jetzt auf jeden Fall T-Shirts.
Geil.
Cool. Ich drücke mir jetzt auf jeden Fall ein Kack- und Sach-T-Shirt.
Mit dem Kack-Logo.
Ja. Ja, mit
Kacki. Klugschiss. Mit Kacki, dem Dünnschiss. Klugschiss.
Ja. Kacki, dem Klugschiss, ja.
Genau. Ja, Freunde, dann hören wir uns nächste Woche.
Ja. Machen wir.
Machen wir, ja. Ja, gut, jetzt.
Wir hätten eigentlich noch
zu Ende. Ich muss jetzt langsam wirklich
die
Road hitten.
Muss einen Zug kriegen.
Richard, Zug kriegen. Tobi und der Fred sagen
Tschüss.
Lars von Trier schluckt.
Ach so.
Und er lutscht.
Er lutscht.
Ey. Säcke.
Du musst doch immer das letzte Wort haben, oder?
Penis.
Pimmel.
Penis.
Tschüss. Opa.